Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
The boys are back in town.
Moin.
Moin. Kommt mir so vor, als hätten wir wochenlang nicht aufgenommen, Mann.
Ja, ne?
Ja. Mhm. Ewiger Gap, nur weil du ein paar Tage mal weg warst.
Ja. Kommt mir aber auch so vor.
Ja.
Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Natürlich ein gutes.
Natürlich.
Das ist doch, wenn man, keine Ahnung, wenn man die große Liebe gefunden hat und man sieht sich einen Tag nicht und vermisst sie schon total krass, dann ist das doch ein gutes Zeichen.
Ja, finde ich auch.
Es kommt dann so vor, als wenn man sich ewig nicht gesehen hat, ist doch nichts Negatives.
Guck mal, und jetzt siehst du heute gleich zwei Leute, die du länger nicht gesehen hast.
Ja, gleich zwei große Lieben meines Lebens. Stimmt. Oh. Wir haben heute einen Gast am Spot der Bewegtbild-Bastarde, die eigentlich normalerweise freitags kommen, aber die vertreten wir mal heute würdig und lassen mal keinen von den beiden zu Wort kommen. Aber dafür haben wir Chris Rodriguez in der Haus.
Jawohl.
Und wenn alles gut gelaufen ist, haben wir hier auch eine komische Stefan Raab-Intro am Anfang, was den einen oder anderen vielleicht irritieren würde.
Alles selbst produziert.
Das ja. Ist selbst produziert. Im Ernst?
Na sicher. Ja, sicher.
Das gefällt dir.
Mhm.
Ist das etwas, was du dir privat auch so an der Bushaltestelle anhören würdest?
Nee, ich hätte jetzt Geld drauf gewettet, dass das so...
So eine rechtefreie.
Genau.
ist das gut oder schlecht?
Na, ehrlich gesagt nicht wirklich gut, weil das klingt halt wirklich nach so Dosenmucke, die du halt so rechtefrei irgendwo kriegst, ja.
Aber es war ja gewollt ironisch wahrscheinlich.
Ist alles selber eingespielt, ist alles geil, sowas gibt's nicht rechtefrei, okay. Keine Sorge.
Ja, selbst eingespielt, weil unser Chris Rodriguez ist nämlich Musiker, wie wir wissen. Und der hat eine Range, was seine Gigs angeht, von Bushido bis Revolverheld. Was uns natürlich gefällt, weil als filmisches Pendant sind wir ähnlich aufgestellt.
Ja.
Und hatten dich das eine oder andere Mal zu Gast. Du hattest auch die große Ehre, beim Bewegtbild-Banausen-Bash anzutreten.
Oh ja.
Und triumphal wieder zu scheitern.
Wieder?
Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Die erste Frage habe ich derartig geglänzt, dass alle dachten, es wird wirklich schwierig und danach habe ich nichts mehr gewusst.
Ab da down.
Ich weiß bis heute noch, dass es der Song Great Balls of Fire war aus Top Gun.
Ja.
Das konnte ich noch benennen.
Das war dein Proud Moment auf jeden Fall.
Danach ging's bergab. Das Trauma sitzt tief.
Ja, erzähle ich jetzt noch meiner Tochter.
Haben wir dir schon erzählt, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich wieder einen Bewegtbild-Banausen-Bash machen?
Ich mache nochmal mit, ohne Scheiß.
Sehr geil. Siehst du?
Ja, sicher.
Chris am Start.
Spirit, wunderbar.
Ja, kann nämlich nicht schlechter werden, insofern ist das die richtige Einstellung.
Ja, eben.
Auf jeden Fall.
Doch, ich kann null Fragen richtig beantworten.
Aber jetzt haben wir eigentlich eingeleitet, dass du, letztes Mal waren wir glaube ich beim Status, dass dein Podcast geplant war oder dass ihr da irgendwie so eine Pilotfolge aufgenommen habt und richtig? Jetzt seid ihr ja im Business. Erzähl mal.
Genau. Inzwischen haben wir 16 Folgen von Nie im Leben. Das mache ich inzwischen zusammen mit Ole Specht, Sänger von Tonbandgerät, ist eine Band aus Hamburg. Mhm. Und Philipp Dittberner, ein Singer-Songwriter aus Berlin, kennt man vielleicht durch Wolke 4 und anderen Kram.
Ja.
Und genau, wir laden uns interessante Gäste ein, die uns zwei Geschichten erzählen. Eine ist gelogen und eine ist wahr. Und da hatten wir schon ziemlich... Also ist ziemlich geil, ehrlich gesagt. Macht auch wahnsinnigen Spaß. Da war so Johannes Oerding, Leonie, Nico Backspin, Ben Münchow ist ein Schauspieler, Ozan Ünal ist Synchronstimme von Leonard aus Big Bang Theory und sowas. Mhm. Und genau, hier ist auch eure offizielle Einladung übrigens, weil wir suchen nämlich schon ewig Leute, die mal zu zweit kommen und zu zweit Geschichten erzählen. Kriegt ihr sowas hin?
Also grundsätzlich...
Habt ihr zusammen Geschichten erlebt? Habt ihr zusammen Geschichten erlebt,
so,
die erzählen
zusammen
können?
Eine Geschichte.
Oder einer lügt, also wir haben uns noch keine Gedanken drüber gemacht, oder einer lügt eine und einer erzählt eine wahre.
Das ist natürlich, weil irgendwas richtig Spektakuläres, haben wir da schon mal was zusammen erlebt?
Nee, ich glaube eben, die gemeinsamen Erlebnisse.
Ihr sitzt ja immer nur in dem
beschränkt sich auf Kinobesuch.
Wir machen ja sonst nicht zusammen.
Wir können es ja nochmal besprechen.
Sonst
machen wir es wirklich so, dass
einer
erzählt eine gelogene und einer eine wahre Geschichte. Finde ich auch gut.
Okay.
Und dann müsst ihr euch halt so ein bisschen updaten und da muss der eine immer so ein bisschen mit reingrätschen und so. Das wird, glaube ich, ziemlich witzig.
Würde mir schwer fallen, weil ich als Serbe natürlich ein sehr ehrliches Volk vertrete und Lügen ist nicht mein Ding.
Ja, witzig, ich hätte jetzt andersrum getippt, aber
vielleicht war das schon eine Lüge.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, aber genau, es ist auf jeden Fall nie im Leben, heißt er. Gern mal reinhören, macht total viel Spaß und ist wirklich absurd, was die Leute für Geschichten erzählen. Und das Geile ist natürlich, dass das kein Interview, kein normaler Interviewstoff ist. Das heißt, die erzählen wirklich Geschichten von Entführungen, irgendwelche True-Crime-Sachen, lustige Verwechslungen. Und das ist, macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. 16 Folgen haben wir jetzt raus.
Ja, ja, geil. Unbedingt da folgen und Daumen hoch und so.
Genau.
Jetzt ist bei dir natürlich tricky, weil wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Und,
ja, die Ausrede höre ich oft.
Ja, das ist ja das
aber
Ding. Ich weiß ja nicht, ob ich die Geschichte schon mal vor dir erzählt habe, wenn ich jetzt irgendwas
krass erlebt. Ja, es machen ja aber immer nur zwei Leute von uns und dann sitzen halt Ole und Philipp euch gegenüber. Und ich sitze dann daneben und freue mich, falls ich die Geschichte kenne. Also
okay,
kein Problem.
Seid ihr alle zu dritter. Okay, gut, verstehe.
Ja, kein Problem.
Dann hast du ja jetzt eigentlich Erfahrung so in Sachen Profiling von Leuten und müsst ja das Punkteraten heute mit einer Null irgendwie hinlegen.
Ja,
also
ich bin mir ganz sicher, dass das problemfrei klappt.
Denke auch, ja. Ja, Lee, hast du schon mal reingehört bei den Jungs?
Nee.
Bisher nicht.
Aber das Intro findest du ja schon mal scheiße.
Das motiviert einen natürlich ungemein weiterzuhören.
Ich habe nicht gesagt, dass ich es scheiße finde. Ich habe nur gesagt, es klingt recht generisch, aber es hat auch so ein bisschen Seinfeld-Vibes.
Ja. Ja, so, bitte. Das war ja auch natürlich. Ich habe ja natürlich, also ich bin Bassist, für alle, die es nicht wissen, ich habe natürlich den Bass zuerst eingespielt.
Siehste.
Und den Rest drumrum gestrickt. Mhm. Mit meinem Kollegen Felix Gerlach übrigens, der hier nebenan im Studio ist. Und dementsprechend ist es ist ein bisschen Seinfeld, Stefan Raabig, das stimmt. Das ist auch Absicht. Das ist ein bisschen nostalgisch. Ich bin ja auch Mitte 40, also ich finde, das kann man machen. Kein Problem.
Das passt.
Stefan Raab ist so ein alter Entertainer, vielleicht kennt ihn noch jemand. Ist total schlecht gealtert.
Das stimmt wohl, ja.
Ja, ja, gibt's ja jetzt wieder und irgendwie ist das alles ein bisschen cringe, ne?
Aber mit schlecht gealtert kommt man gut klar.
Don't get me started, ja.
Kannst du unsere Intro auch mit einem Bass einspielen?
Klar.
Das,
da ist doch ein Bass drin, oder nicht? So hip-hopig, na ja, klar.
Hier, warte mal.
Ich habe ja für Bushido, hast du ja schon gesagt, ich war ja schon Bushido-Bassist.
Hier, ich zeig's nochmal.
Kein Problem.
Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino,
so, Preisfrage, Guess.
So eine
Preisfrage, Guess und Lee. Wie viele verschiedene Basstöne kommen in diesem Intro vor?
Ja, Lee ist für die Technik auch zuständig.
Das sagt der DJ, ne? So, das fällt in den technischen Teil. Ja,
logisch. Als ob der DJ Noten lesen muss und sowas, Alter.
Ja, ist halt die Frage, ob du diesen Auftakt da mit dazu zählst, ne?
Da ist kein Bass drin.
Okay.
Was?
Die Bläser sind ja kein Bass, hallo? Also die Auflösung ist einer. Es ist einer, der kommt zwei, ist ein Ton. Der kommt zweimal. So.
Vielleicht
also dementsprechend kann ich den wohl spielen. Ich gehe sogar so weit, dass ich dir beibringen könnte, Guess, das zu spielen.
Ich glaube, seine Mission heute ist es einfach uns bloßzustellen, wie wir ihn bloßgestellt haben. Dann bewegt man aus dem Bash. Deswegen stelle ich diese komischen Fragen.
Okay.
Ja.
Das ist der Plan.
So.
Ja. Let's get down to business, oder was?
So sieht's aus.
Du hast ja fleißigerweise zwei Filme aus unserem Auftragsportfolio ausgesucht. Und
korrekt.
Ja, beim Aussuchen war der Fleiß noch nicht beinhaltet.
Nee, da war der Fleiß noch nicht beinhaltet, aber die Wahl fiel auf Cliffhanger und Der Mann, der König sein wollte. Wie kam's denn zu diesen beiden Filmen?
Also Cliffhanger habe ich sofort mir aus der Liste gepickt, weil ich den, und das ist ziemlich geil, finde ich, damals nicht gesehen habe.
Ach, das war eine Erstsichtung von dir.
Ja, das gibt's tatsächlich. Also, dass ich so einen, ich sag mal, monumentalen Blockbuster nicht gesehen habe.
Oh,
und
monumental.
Zu den anderen Filmen habe ich mir tatsächlich ein paar Trailer angeguckt. Und The Man Who Would Be King habe ich überraschenderweise auch nicht gesehen. Fand aber den Trailer ganz ansprechend, weil so ein bisschen, darum geht's ja bestimmt später, so ein bisschen Indiana Jones-Vibes rübergekommen sind.
Okay.
Und dachte, das könnte mir gefallen. Habe mir dementsprechend diese beiden Filme ausgesucht.
Ah ja.
Und habe sie übrigens auf einer 14-stündigen Bahnfahrt von Bratislava nach Hamburg mir angeschaut.
Ach so, er macht den Dennis.
Ja.
guckte mit Zug die ganzen Blockbuster auf dem Laptop.
Ja, ich habe, also inzwischen habe ich ja zwei Kinder, zu Hause einen Film gucken. Also ich gucke mit meiner Frau Toni, die ihr beide ja kennt, versuchen wir gerade eine Serie zu gucken und ich glaube, wir haben in den letzten 3 Wochen 1,5 Folgen geschafft. Also so viel zu dem Thema.
Anderes Pensum, ja.
Es wird auch wieder besser. Toi, toi, toi. Aber die Zugfahrt war perfekt dafür.
Ja, ich soll dich schön grüßen von unserem gemeinsamen Freund David. Nicht hier unser Classic Dave, sondern unser gemeinsamer Freund Dave und Isa. Isa war nämlich tatsächlich nur für eine Nacht in Berlin und mit den beiden habe ich mich gestern getroffen. Und da soll ich dir auch nochmal einen schönen Gruß bestellen von denen.
Ganz liebe Grüße zurück.
Sehr gerne. Die haben sich gefreut.
Bin ich direkt sentimental.
Ja. Als ich erzählt habe, dass wir uns connecten heute. Insofern.
Ja.
Viele gemeinsame Partys.
Das stimmt.
Hinter uns
das,
gebracht.
Also denke ich viel dran, das kann man ja mal sagen. 4 Jahre lang war ich, glaube ich, jeden Donnerstag besoffen im Sage.
Ja.
Und ich glaube, jeden zweiten warst du auch dabei.
Das stimmt, ja. Ich war der DJ oft. Oftmals. Ja. Rocket Sage.
Die, ja. Die Zeiten sind sehr, 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 sehr weit weg. Aber es ist eine schöne Erinnerung.
Ja, ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit.
Ja.
Auf jeden Fall.
Aber vor die alten Männer hier jetzt komplette Nostalgie wegschwelgen.
Ja. Bring mal nochmal einen Film aus den 90ern.
Bring mal einen Film aus den 90ern. Guter Plan. Ja, auf jeden Fall. Hätte schlimmer sein können, wir bringen den Film aus den 70ern.
Ja, kommt er noch.
Gut, ich bin der Einzige, der ihn wahrscheinlich gesehen haben könnte beim Release, aber das macht mich noch nostalgischer.
Nee, weil das ist ja jetzt, also Cliffhanger ist ja jetzt schon die Sorte Film, die wir alle in der Jugend zumindest mal mitbekommen haben.
Ja, das auf jeden Fall.
Und ist ja, ich habe den damals auch gesehen.
Ich meine, ich glaube, in den 90ern war die große Stallone-Ära schon vorbei, weil der war ja in den 80s, glaube ich, schon noch eine andere Größe mit Over the Top und Rambo und Rocky und was da alles rausgekommen ist. Und in den 90ern hat er, glaube ich, mit Copland und Cliffhanger auch so Achtungserfolge gehabt, also so Filme, die man auch gesehen hat. Aber ich weiß nicht, ob dann noch dieser Superstar-Status, der hat ja vorher so ein paar Komödien gedreht, die gefloppt sind. Also
ja, das war hier auch der erste kommerzielle Erfolg, den er überhaupt in den 90ern hatte.
Der erste, ja. Aber so richtig viel kam noch nicht mehr. Also gerade Copland war ja so ein Kritikererfolg, weil er da schauspielerisch was gezeigt hat, aber finanziell war er jetzt, glaube ich, auch nicht die Welt.
Naja, aber mit Demolition Man und sowas hat er auf jeden Fall kommerziell erfolgreiche Filme gemacht.
Das wollte ich gerade sagen, der ist mir total hängen geblieben.
Ja, der ist finanziell erfolgreich gewesen. Aber George Strait wiederum war ein Flop, wenn ich mich richtig entsinne.
Ja?
Der war auch wirklich scheiße.
Ja. Also war nicht alles Gold.
Scheiße würde ich jetzt nicht sagen.
Scheiße würde ich nicht sagen. Ja gut, jetzt reden wir über Cliffhanger von Regisseur Renny Harlin und wie du weißt, raten wir unsere Punkte vorab, bevor wir über unsere Meinung hier kundtun. Ich würde doch mal anfangen. Ich sag, Lee ist bei einer 7,5 und Chris ist bei einer 7. Obwohl, eigentlich müsste ich einen Punkt abziehen für den Laptop, aber wahrscheinlich ist er dann bei einer 6, wenn er den kleinen sieht. So die opposanten Landschaftsbilder.
Opposant ist auch schön.
Opposant kam mir gerade falsch vor.
Remix.
Das ist es wahrscheinlich nicht.
Ja, opulent und imposant, ja.
Opposant
ist sehr schön.
Aber wir haben ja alle unsere Wortkreationen. Ich habe ja neulich eine Bewegt bei 1000 Bastard-Folge gehört und da hat...
auch schon eine Wortkreation, aber ja.
Bewegtbild Bastard?
Du hast gesagt, eine Bewegtbild Banausen Bastard Episode.
Achso, auch nicht schlecht.
Ja, sind das die Episoden, wo du mit Dave und Dennis und ich und so?
Nee, das war die Episode, wo Hermann mit Dennis und Dave aufgenommen hat.
Ach ja.
Und da hat Dennis gesagt, dass er ja noch froher ist, dass Hermann heute da ist. Also froh, am frohsten, das hört sich für mich auch falsch an. Ich glaube nicht, dass man das steigern kann.
Ich weiß nicht, was die Steigerung von froh ist.
Geht es nicht irgendwann in fröhlich? Ach, keine Ahnung.
Ja, noch fröhlicher gibt es auf jeden Fall.
Ja, das geht.
Ja.
Aber froher gibt es nicht.
Nee, aber zumindest gibt es auch nicht. Und das sagt er trotzdem die ganze Zeit.
Zumindest ist es auch seine Kreation. Ja. Also ist schon
ein Remix. Nee, das ist ja ein recht gängiges Ding. Das ist so, manchmal glaube ich auch regional bedingt tatsächlich.
Hast du das nie gehört?
Naja, guck mal, zum Beispiel in Süddeutschland sagen viele Leute sehr regelmäßig das Einzigste. Das ist halt auch falsch.
Ja, so. Klar.
Ja, aber sagen super viele Leute, gerade so.
Ist das in Süddeutschland Spanien so? Echt? Mhm. Weil es gibt doch von Finch und Minas Moos den Song Die Einzigste.
Ja, gut, da ist ein Wortspiel. Siehst du, dann ist es nicht regional begrenzt in manchen Fällen, aber ich kenne es halt aus Süddeutschland echt, da sagen das sehr viele, ja.
Also aus Schwaben und so. Ja. Und ja, Schwaben. Wir haben auch ein paar Schwaben hier in der Hörerschaft und in der Supporterschaft. Seid ihr blöde oder was?
Aber dann ist es ja auch nicht aus Schwaben und wenn du sagst, er ist noch froher.
Der ist Niedersachs, ja. Also ja. Alle aus Niedersachs. Seid ihr blöde oder was? Vielleicht kriegen wir die alle noch unter, die Bundesländer. Ja, ist natürlich, obwohl wir haben ja alle unsere Floskeln. Du hast auch eine Catchphrase, die eigentlich auch verkehrt ist.
Ich?
Ja.
Bestimmt nicht nur eine.
Nee, bestimmt nicht nur eine, aber eine, die mir immer, wo ich immer denke, das gibt's nicht. So ähnlich wie
Bis ich Mitte 20 war, habe ich gesagt, das passt mir nicht in den Kragen. Und ich finde heute, dass es immer noch total logisch ist. Und irgendwann habe ich das mal deutlich ausgesprochen und dann hat mich die komplette Runde gefragt, was hast du gerade gesagt? Und ich habe gesagt, das passt mir nicht in den Kragen. Also der Kragen ist halt zu eng. Und ich habe dann gegoogelt und ja, es passt mir nicht in den Kram, heißt es übrigens.
Ja, natürlich heißt das so, ja.
Bullshit. Aber ja, so ist es nun mal.
Ja, das ich habe auch mal gerne in feuchten Tüchern und in trockenen Tüchern durcheinander gebracht, aber...
Du bringst deine feuchten und deine trockenen, egal.
Damit fangen wir jetzt nicht an.
Nee.
Ja, aber weg von Redewendungen.
Mal gucken, schade eigentlich.
Mal gucken, wie viel Floskeln wir heute bringen. Ja, schade, stimmt.
Weil ich bin jetzt schon ein bisschen intrigued. Was ist denn die ich regelmäßig verwende, die falsch ist?
Willst du wissen?
Achso, ja. Unbedingt, natürlich.
Okay, du sagst eigentlich, seit Bestehen dieses Podcasts, seit Anfang an, sagst du, hat Furore gemacht. Mhm. Und hat Furore gemacht, sagt man glaube ich nicht, sondern man sagt, hat für Furore gesorgt.
Korrekt.
Das wäre die korrekte Sprache.
Ja, das ist.
Und du sagst halt immer, er hat Furore gemacht oder der Film hat ja Furore gemacht in den 70ern und so. Ich denke mir immer, ja, wo ist das gesorgt an dieser Stelle?
Ja,
ist dicht dran an den Leuten, die immer sagen, das heißt nicht, es macht keinen Sinn, es heißt, es ergibt keinen Sinn.
Danke, das ist genau das Gleiche.
Fällt darunter.
Ja. Exakt, darunter, ja, voll.
Das ist schon sehr pedantisch.
Kann man jetzt natürlich jeden Fehler auf diese Art und Weise rechtfertigen.
Naja, wenn du halt statt ergibt, gemacht, oder also statt ergeben, machen benutzt, ist das natürlich der gleiche Fall, ja.
Ich glaube auch inzwischen ist das eingedeutscht, ehrlich gesagt.
Ist das so? Ja, weil so macht Sinn ist ja mittlerweile wirklich im Sprachgebrauch drin, aber...
Ja, und ich glaube, Furore machen genauso.
Wenn du sagst, es fällt da rein, ist fein. Also du weißt, dass es normalerweise sorgt.
Ja, aber eben...
Das habe ich noch nie von dir gehört, dass du sorgt da eigentlich.
Nee, und witzigerweise habe ich das bei Sinn ergeben, aber relativ gut drin.
Mhm, stimmt, dann machst du es korrekt, ja.
Aber, nee, stimmt, Furore ist für mich irgendwie mit machen, klingt das irgendwie besser.
Vielleicht hat ja irgendjemand Deutsch studiert, Germanistik oder wie heißt das?
Ich bezweifle, dass wir so eine schlauen Zuhörer in unserer.
Also, ich kenne tatsächlich ein paar studierte Germanisten und das ist beim besten Willen nicht so, als hätten die deswegen ein gutes Deutsch.
Ja.
Argument.
Ja.
Deswegen haben die noch lange nicht die Klugheit mit Löffeln gefressen.
Oh Gott. Wow. Ich habe übrigens schon wieder vergessen, wie viele Punkte du verteilt hast.
Ich habe, glaube ich.
Das kann ich nachreichen. Ich habe es mitnotiert.
Sehr gut.
Ah, sehr gut.
7,5 für mich und 7 für dich.
Dann seid ihr jetzt dran.
Und das ist witzigerweise auch das, was ich tippe. Ich habe mir nämlich für Guess 7,5 notiert und für Chris 7. Mhm.
Okay, abgefahren. Ich tippe Guess 7,5 und Lee 6,5.
Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Warst du gut in diesem Spiel?
An den Film?
Achso, nee, so bei Punkteraten und so.
Nee, ich bin generell bei all euren Spielen nicht so gut.
Okay.
Ist aber völlig okay.
Na klar.
Ich habe andere Stärken.
Ja, du bist trotzdem ein sympathischer Typ.
Ja.
Auch wenn du nicht besonders klug bist, bist du trotzdem sympathisch.
Das ist klug. Als wenn man dafür jetzt klug sein muss. Also Entschuldigung. Ja, so.
Nee, mal so gar nicht. Das stimmt wohl.
Aber ein bisschen emotionale Intelligenz kann schon helfen. Ein bisschen Empathie.
Streng genommen muss man in eurem Podcast nur den Zahlenraum von 1 bis 10 beherrschen. Das macht meine Tochter ab nächsten Jahr.
Runtergebrochen.
Ab diesem Jahr, oh Gott.
Ja, dann darf sie gerne mitraten.
Ja, davon muss aber dann, wie gesagt, wir fluchen ja auch. Insofern darf sie uns trotzdem nicht hören.
Ach so,
das ist völlig in Ordnung.
Ach so, das geht klar.
Glaub mir, der Zug ist abgefahren.
Okay. Ja.
Ja, hast du den, ach nee, du hast den ja im Zug geguckt, sonst hätte ich jetzt gefragt, ob sie bei Cliffhanger mitgeguckt hat, weil der ist ja auch Rated R.
nee, das, dazu kann ich sagen, dass meine Tochter, wir waren letztens im Kino, Mini-Mornings heißt das hier im Cinemax, und da gab es Conny ist ein kleines Mädchen, was auf Klassenreise ging und wir sind rausgegangen, weil es zu aufregend war.
Oh.
So, also so viel dazu, ob Cliffhanger wohl drin gewesen wäre.
Das würde mich mit meinem Kind natürlich total reizen, da jetzt irgendwie Freitag der 13. reinzuschmeißen.
Ja, ey, vielleicht ist es das dann, ich weiß auch nicht.
Muss auch mal durch die harte Schule des Lebens gehen. Ja. Ich habe ja immer erzählt, so, dass meine Eltern, also mein Vater so, für den, der hat einen Film nach Bodycount bemessen, ob der gut ist oder nicht. Und ob da jetzt Rambo geguckt wird, weißt du, wo irgendwelche Körper zerfetzt werden, ob ich da 4 Jahre weiter, das war scheißegal. Aber bei Eis am Stiel, da hört der Spaß auf. Da hat er mich dann rausgeschickt aus dem Zimmer. Also wenn der Eis am Stiel lief, das war jetzt, das konnte er nicht verantworten.
Das ist die alte Schule.
Ja.
Aber dann kam Cliffhanger wahrscheinlich ganz gut weg, ne?
Also Cliffhanger hätte ich locker mit 4, 5 mit ihm mitgucken können. Das ist für ihn völlig, das ist gar keine, würde nicht mal hinterfragen.
Oh, das erklärt so einiges.
Ja, das stimmt. Naja.
Okay.
Gucken wir, ob der immer noch so aufregend ist wie damals.
Mhm.
Ja, wir waren schon mal Regisseur Rennie Harlin, wissen wir ja. Schon Action erprobt, hat glaube ich auch das Die Hard Sequel
inszeniert. Genau, der Finne.
Ja.
Das Die Hard Sequel und Long Kiss Goodnight, und er hat schon ein paar echt große Filme gemacht.
Ja, die Piratenbraut. Nee, aber hat ja schon ein paar namhafte Filme gemacht. Der ja, war auf jeden Fall ein Flop. Ja. Wollen wir mal die Story zusammenfassen von Cliffhanger?
Ja. Chris wollte sich da raushalten, ne?
Ja, Chris wollte sich fein raushalten.
Nein, 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 nein. Ich kann schon, also ich kann schon auch mitreden, ne? Um Gottes Willen.
Ja, ja, mitreden.
Ich kann okay, bloß, was ihr immer, was, also um euch mal ein Lob auszusprechen, was ihr immer sehr gut könnt, ist alle Namen und so immer wiedergeben. Das, also das passt alles nicht mehr in meinen Kopf rein. Aber für ich die werde euch jetzt so, gleich, oder? Ich wäre es sowohl als auch. Ich werde euch gleich beweisen, dass ich den Film geguckt habe.
Oh, oh. Okay.
Ja.
Er zeigt uns jetzt seinen Browserverlauf mit einem mit dem Status bis zum Nachspann.
Easy.
Ja.
Ja, möchtest wer du? Will? Möchtest du?
Nee.
Ne, ja.
5 Stunden Schlaf. Ich halte mich heute raus.
Ja, also wild ist das ja auch nicht, die Prämisse hier, auch wenn es da ja, ach, wir haben die Autoren noch gar nicht erwähnt. Weil das war ein bisschen ein Hickhack, ne? Mit wer hier den Credit bekommt und so weiter, weil Michael Franz kam mit dem Drehbuch an. Und dann hieß es aber, die Geschichte ist gar nicht von ihm, weil John Long das schon mal zu Papier gebracht hat, der selber Bergsteiger war, und von dem stammt halt die Prämisse. Und dann hat er rückwirkend eben diesen Premise-by-Credit bekommen, und den Screenwriting-Credit hat Michael Franz und Sylvester Stallone. Mhm. Ja, und wir sind in den Bergen, ganz weit oben, und zu Beginn des Films wird ein Paar, was oben auf dem Vorsprung sitzt und da irgendwie nicht mehr wegkommt, weil er angeschlagen ist, die müssen mit dem Helikopter abgeholt werden, und damit steigt der Film ein. Und jetzt ist das Problem, dass die auf diesem Vorsprung, wo die sind, müssen die über so ein Seil rübergezogen werden, beziehungsweise sich selber darüber ziehen. Und das Paar, was da ist, ist eben befreundet mit unserer Hauptfigur Gabe. Gabe Walker ist natürlich ganz erfahrener Kletterer, und unsere Hauptfigur Sylvester Stallone. So, und der holt jetzt dieses Paar da oben ab, und als er seinen Freund rübergebracht hat, ist alles gut gegangen, und jetzt ist die Freundin dran, und da kommt es zu diesem dramatischen Unfall. Sie, also ihr Equipment bricht an einer Stelle, dadurch rutscht sie runter und kann sich gerade noch so festhalten, und Gabe versucht, zu ihr rüber zu klettern, es zieht sich rüber, kann sie auch noch festhalten, aber ihr Handschuh sorgt dafür, dass sie runterrutscht, also rausrutscht, und dann fällt sie da runter und stürzt in den Tod. Und das ist schon, finde ich, ein ziemlich legendärer Einstieg, weil das, also gerade mal in so einem Stallone-Film, finde ich, das Ding siehst du jetzt nicht kommen. Also das ist schon auf jeden Fall ein Schocker.
Ja, weil, ja, es wird ja gezeigt, dass die befreundet sind und dass sie sich gut verstehen, und dann über Funk natürlich auch mit dem Mann da in Verbindung stehen. Also der Helikopter fliegt darüber, insofern sind die alle in Kontakt. Insofern ist das ja, ist eine sehr dramatische Szene.
Ja. Ja, und entsprechend angepisst ist der Freund, dass seine Freundin da jetzt in Tod gestürzt ist, und gibt natürlich Gabe da die Verantwortung, und fortan ist deren Verhältnis, er leidet natürlich einen großen Bruch, und Gabe verlässt die Gegend, weil er natürlich auch entsprechend traumatisiert ist, und dann gibt es einen Zeitsprung, ein Jahr später wird Gabe gebeten, jetzt wieder in dieses Gebirge zu gehen, weil es dort...
Gebeten.
Weil es dort wieder eine Gruppe gibt, die da irgendwo gestrandet ist. Zumindest ist das das, was vorgegeben wird. Und wir als Zuschauer haben aber mittlerweile schon erfahren, dass das natürlich Kriminelle sind.
Vorgegeben. Sorry, du trägerst die ganze Zeit den Namen irgendwie, bitte.
Okay.
Der Pavlovsche Reflex setzt ein.
So, jetzt sind diese Kriminellen da in den Bergen, haben da ihr Geld verstreut und brauchen jetzt Bergretter oder die unsere Kletterexperten, um dieses Geld wiederzufinden. Hm. Und Gabe wird dazu geholt. Und wir muss dann natürlich die Sache retten, weil die Jungs haben natürlich vor, diese Führer, die sie dann da bekommen, die sich in dem Gebirge auskennen, die sollen natürlich entsorgt werden, sobald die ihren Job getan haben.
Ja.
Und da ja der Freund von Gabe dabei ist, muss Gabe natürlich gucken, dass die Jungs aufgehalten werden. Und da ist allen voran der Bösewicht Eric Quaylen, gespielt von John Lithgow, weil Christopher Walken abgesprungen ist.
Abgesprungen, Entschuldigung.
Mensch, die ganzen unfreiwilligen Wortspiele heute.
Nicht schlecht bei so einer Helikopter-Szene.
Läuft.
Ja, John Lithgow, habe ich glaube ich das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich den großartig finde, wenn er den Antagonisten spielt und da so Arschloch sein darf, weil man ihn ja auch so als Vater bei Bigfoot und die Hendersons kennt oder hier hinter Mond gleich links und so, weißt du, so der sympathische Vater von ihm an. Und das haben die ja bei Dexter schon gut dekonstruiert oder früher auch bei Ricochet und so in den 90ern. Also wenn man den immer so als Bösewicht besetzt hat, der so eine Optik hat von so einem feinen Familienvater, habe ich glaube ich auch beim mein Bruder Kain, habe ich das auch erwähnt, dass ich es gut finde, wenn er so seine böse Seite zeigt.
Ja, finde ich auch.
Ja, und andersrum wieder sehr sympathisch, dass Michael Rooker halt der Kumpel von ihm ist und auf der guten Seite steht, weil er ist nämlich derjenige, der seine Frau verloren hat bei diesem Anfangsszenario. Und der wiederum wird ja öfter mal als Arschloch besetzt.
Das stimmt, ja.
Also bei dem hätte mich jetzt nicht gewundert, dass der in dieser Gangstertruppe mit drin ist vom Casting, aber ist halt schon...
Den hatte ich witzigerweise, muss ich gestehen, eigentlich, also die erste Assoziation, die ich immer habe, ist, Walking wie heißt Dead. Der da? Earl aus The Walking Dead,
ja, klar.
Absurderweise. Mhm. Ansonsten ist der ein bisschen an mir vorbeigegangen über all die Jahre. Also klar, echt, Guardians of the Galaxy und so, aber...
Ja, das kam ja später.
So, dass er, und dass er überhaupt mal ein netter Dude war, so wie du gesagt hast, war bei dem Film, glaube ich, das erste Mal, dass ich den so gesehen habe. Fand ich ganz geil.
Ja, sein großer Durchbruch war ja, glaube ich, Henry, Portrait of a Serial Killer. Das war noch vor Cliffhanger. Da spielt halt ein Serienkiller, den besagten, und ist auf jeden Fall auch keine nette Rolle.
Aber ich glaube, so international, dass man die Fresse kannte, war schon durch Walking Dead.
Ja, schon, auf jeden Fall. Also alles, was so Guardians of the Galaxy ist, kam ja danach dann irgendwie, wo man sagte, ach. Aber ich wette mit dir, dass trotzdem einige den Namen nicht zuordnen können. Das ist wahrscheinlich klar. Nicht der Riesen A-Lister.
Ich war übrigens bei John Lithgow total überrascht. Der hat ja einen sehr starken britischen Akzent in dem Film. Der ist ja aber kommt aus New York, ne? Ja.
Nee,
also
Alter,
ich finde.
Der
oder?
Spricht doch nicht britisch hier.
Also es kam mir auf jeden Fall so vor, als wäre, also er spricht auf jeden Fall so sehr gehoben. Ich finde, er spricht auf jeden Fall nicht so klassisch amerikanisch. Das fand ich irgendwie weird. Also ich habe da nachgeguckt, weil ich auch der Meinung war, dass ich ihn so nicht kenne. Aber fandet ihr nicht, dass das irgendwie nicht wie der typische Ami klang?
Also oder ich fand, dass er so ein bisschen rede wie ein Intellektueller und so ein bisschen gestochen, wie du sagst,
genau,
aber jetzt nicht.
Ja, also kein Ami. Entschuldigung.
Nein, ist klar, er spricht recht akzentuiert.
Aber ist jetzt kein.
Aber ich glaube nicht, dass er britisch gesprochen hat.
Nur okay. Weil er jetzt keinen texanischen Akzent hat, heißt nicht, dass es britisch klingt.
Ja, vielleicht passt es für mich nicht zusammen.
Okay. Ja, aber darf schön aufdrehen.
Als oh ja.
Bösewicht.
Ja.
Ja, und ansonsten gibt es auch nicht mehr wirklich große Namen hier, weil Janine Turner, also die kann man auch aus der Zeit kennen, ne? Und Carolyn Goodall hatten wir neulich auch in einer anderen Rolle.
Ja.
Und Leon kennt man noch. Das war für mich irgendwie so durch Above the Rim und solche Filme hatte ich den auf dem Schirm, aber das sind jetzt alles keine großen Namen.
Nee, das auf jeden Fall nicht.
Und die Handlung, also ich glaube, das wurde bestimmt auch mal als Die Hard on a Mountain gepitcht.
Ja.
Und Renny Harlin hatte ja anfangs keinen Bock, das zu machen und hatte so ein paar Bedingungen und eine davon war eben das Umschreiben, weil der Anfang war natürlich anders geplant, weil das ist schon auch für die damalige Zeit in Hollywood halt wahnsinnig untypisch. Und das war seine Idee, ihm da am Anfang gleich mal so einen traumatischen Moment zu verpassen, um diese Heldenzeichnung halt auch ein bisschen anders aufzuziehen. Ich finde es hier halt auch auffällig, dass er nicht, obwohl er diese Physis mitbringt, weil der ist natürlich hier auch wieder dahingehend in seiner Prime, dass er hier nicht diese Rambo-Figur ist, der halt alle platt macht und so, weil er kann ja auch nichts jetzt, wenn es an die physische Auseinandersetzung geht.
Ja, ja, das stimmt. Und der wird ja mit T-Shirt dann irgendwie losgeschickt. Du merkst ja, dass er kurz vorm Erfrieren steht und dass er wirklich, dass er jetzt nicht wie Rambo da durchmarschiert, problemlos, sondern dass er schon an seine Grenzen kommt, ja.
Ja.
Ich muss aber sagen, dass ich die Anfangsszene, also ich weiß noch, ich saß im Zug und ich habe ziemlich dolle Höhenangst. Also wirklich, ich habe, beziehungsweise sage ich immer, also ich habe Bungee-Jumping gemacht, Fallschirmspringen habe ich alles gemacht. Mhm. Weil sozusagen, wenn der Sinn ist, dass man runterspringt, ist es für mich okay. Aber sobald ich an einem hüfthohen Geländer stehe, irgendwie im zweiten Stock, habe ich das Gefühl, ich kann das schlecht kontrollieren. Und ich saß wirklich im Zug und der Schlagzeuger saß neben mir und fragte mich, was los ist. Und dann meinte ich so, dass die Szene, weil ich anscheinend wirklich körperlich angezeigt habe, dass ich die Szene so unfassbar unangenehm fand. Mhm. Also wie die da oben hingen. Und ich dachte so, also es hat wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also die hat wirklich in mir richtiges körperliches Unbehagen hervorgerufen, weil die Vorstellung, weil die geht ja auch sehr lang und ist sehr intens, finde ich. Also es war sehr, sehr gut gemacht, fand ich. Hat mich direkt gekriegt, auf jeden Fall.
Ja, das ist interessant. Ich glaube, dass Leute mit Höhenangst hier nochmal an der einen oder anderen Stelle mehr getriggert werden.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, mir geht es da sehr ähnlich wie Chris, weil ich hätte jetzt auch kein Problem, irgendwo runterzuspringen oder wenn ich irgendwo in die Höhe geschossen werde, so, das ist irgendwie was anderes. Aber wenn ich dann auch dieses Ding habe, so, ich stehe im 10. Stock oder ja, auch schon von mir aus im 2. Und habe irgendwie das Gefühl, das Geländer hat so eine doofe Höhe, dass ich da jederzeit rüberkippen könnte oder so, das ist mir auch unangenehm. Also, okay. Da bin ich voll bei dir. Ja, und ich fand auch, also gerade dafür, dass der von Anfang 90er ist, wie gut das noch aussieht auch Absolut. Und funktioniert und gemacht ist, ne? Also weil da ist die haben da ja übelst viel kombiniert aus, es gab zum einen eine reale Stuntfrau, die da hing, natürlich abgesichert, aber halt trotzdem, die hing über dieser Schlucht, was auch schon echt hart ist in der Vorstellung. Bah. Und dann haben die das natürlich kombiniert mit Aufnahmen aus dem Studio, mit der Schauspielerin dann und dann eben immer wieder ausgetauscht. Und das ist schon krass, wie gut das noch aussieht und funktioniert. Finde ich wirklich geil. Es gibt auch auf der 4K, die Dave uns ausgeliehen hat, da sind zwei Audio-Tracks zusätzlich. Also das ist einmal vom Regisseur dann ein Audiokommentar und ich habe dann aber ein bisschen in den reingehört, wo sich die technische Crew unterhält.
Okay.
Über wie sie das gedreht haben und so, weil die das ja in den Dolomiten gemacht haben und dann halt auch on location da so Plattformen bauen mussten, um eben überhaupt diesen Stunt da machen zu können. Wobei der eigentliche Rekordstunt in dem Film ist ja dann das mit den Flugzeugen. Und da, das ist schon krass, also der Film hat schon so ein paar echt spezielle Sachen drin und ich finde es echt geil, wie das, also wie gut das gealtert ist optisch.
Ja, total. Das find ich auch.
Und ich finde auch, also das kannst du ja dann wahrscheinlich beantworten, Lee, das habe ich mich auch gefragt. Heutzutage finde ich das nicht mehr so beeindruckend, weil du irgendwie 15 Drohnen nach oben schickst, die alle in 100K irgendwas filmen. Mhm. Aber das gab es damals noch nicht und viele Sachen müssen ja auch wirklich mit Helikoptern gedreht worden sein. Das muss ja unendlich teuer gewesen sein und wahnsinnig aufwendig alles gewesen sein.
Na, vor allen Dingen war CGI noch nicht so weit, dass man halt irgendwie in den Originalkulissen noch gedreht hat. Heute würden wir wahrscheinlich die ganze Szene im Studio drehen.
Also das Ding ist, wenn du an solchen Locations drehst, selbst wenn du nicht solche Shots hast, brauchst du als Produktion trotzdem schon eine Menge Helikopter, weil du halt das Equipment und so weiter, du kriegst das ja nicht da hochgetragen, sondern das muss ja in der Regel dann eben da hochgeflogen werden.
Ja.
Aber ja, klar, gibt's hier viele Helikopter-Shots und so, schon echt geil gemacht.
Ist auch geil, dass Chris sich einfach zwei Auftragsfilme ausgesucht hat, wo jemand in eine Schlucht fällt.
Stimmt.
Also ein bisschen Themenabend auf jeden Fall.
Beim und zweiten war es allerdings nicht abzusehen. Beim ersten, für mich war allerdings geil, es war ja Erstsichtung und mir ist dann auch aufgefallen, dass ich mich anscheinend damals wirklich gar nicht für das Genre interessiert habe, weil ich wusste, es geht um Bergsteigen und der Rest war mir völlig unklar. Und das liebe ich ja. Also ich hatte keine Ahnung von dieser ganzen Gangster-Story und dass es am Ende so ein bisschen Die-Hard-Abklatsch ist. Aber das war total spannend, weil ich mir da halt auch keinen Trailer angeguckt habe, weil ich ja wusste, Cliffhanger habe ich damals verpasst, würde ich jetzt gerne doch mal gucken. Und war eine richtig positive Überraschung, muss ich sagen.
Schön.
Hat mir echt richtig Spaß gemacht.
Ja, ich mag den auch, weil der halt immer noch handgemachte Action bietet, geile Kulissen. Ich habe jetzt nicht den Riesenbezug irgendwie zum Climb oder so. Also du jetzt als Schweizer wahrscheinlich den Hintergrund hast jetzt auch nicht, dass du da auf Bergen rumgekraxelt bist, offensichtlich mit der Höhenangst und so, oder?
Nee, also so Freeclimbing sowieso schon mal gar nicht. Ich habe schon mal Bergsteigen gemacht, aber jetzt auch nicht so, dass du dich eben groß absichern musst oder so.
Okay.
Nee, das ist wirklich nochmal ein anderes Game. Da musst du auch richtig drin sein. Aber mein Opa hat das sehr intensiv gemacht.
Ach, dein Opa, okay.
Naja.
Ja, aber so Leute wie Dietz, die wir ja kennen und so weiter, der macht das, glaube ich, auch regelmäßig, dass der in diese...
Aber nicht so Freeclimbing-Geschichten, oder? Also der macht Bouldern und sowas.
Ja, Bouldern auf jeden Fall, aber der
das habe ich auch schon
der war auch oft schon mal gerne gemacht. In der richtigen, also draußen in der Natur unterwegs mit Absichern und so, das macht er auch.
Na, geil.
Da wirkt so ein Film wahrscheinlich nochmal doppelt.
Ja, aber wozu ich auf jeden Fall einen großen Bezug habe und das finde ich, also das war schon so ein bisschen irgendwie zumindest ein kleines Heimatgefühl, also die Dolomiten, ne, und einfach die Berge, was das für eine Naturgewalt ist, das bringt der Film halt schon irgendwie auch geil rüber. Ne? Ja, also mega. Wie winzig du an so einem Berg bist und wenn dann eben Dinge passieren, die halt in den Bergen passieren, bist einfach aufgeschmissen, Alter.
Ja, voll. Und das hat auch auf dem Laptop funktioniert für dich, ja?
Ja, also tatsächlich habe ich da natürlich gedacht, also ich gucke ja zu Hause auch, wie du ja auch, auf einer Leinwand. Wäre wahrscheinlich auch geil gewesen, aber es hat tatsächlich auch gut auf dem Laptop funktioniert. Mhm. Und wie gesagt, ich finde auch, ich hatte es ja auch auf Insta gepostet, dass ich das gerade gucke und habe, sage ich mal, aus Leuten in unserem Alter hauptsächlich sozusagen Antworten darauf bekommen, geil, super gealtert, der Film, kann man immer noch gucken, kann man immer noch machen. Also das ist wirklich ein Film, der sehr, sehr gut gealtert ist und finde ich immer noch mithalten kann. Und ich wüsste jetzt spontan auch nicht, welcher Film zwingt so eine, diese körperliche Unbehagenheit. Also es ist ja, war in dem Moment natürlich ekelhaft, aber es ist ja ein großes Kompliment, wenn ein Film sowas in dir, also wirklich dich körperlich herausfordert. Mhm. Wüsste ich jetzt spontan nicht, was da noch in Frage käme. Also es war schon ziemlich geil, finde ich.
Mhm. Wir haben jetzt auch alle die Uncut-Fassung gesehen und also gut, ich habe die wahrscheinlich damals geschnitten gesehen, ne, aber hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass der überhaupt ansatzweise so rough ist. Also gibt es ja schon ein paar richtig fiese Nummern. Gibt schon auch die ein oder andere Szene, wo man halt ein Auge zudrücken muss, ne, weil das so, was die Logik angeht, das dann schon stellenweise ein bisschen absurd ist. Sehr schön finde ich dieses Ding von, wir rennen den im Dunkeln weg und haben jetzt den Typen mit dem Nachtsichtgerät platt gemacht. Lass uns doch erstmal ein Feuer machen. Ja. Okay, really? Ja, klar müsst ihr euch aufwärmen, aber das ist halt so, ihr wollt euch auch verstecken. Na, gut. Gekauft, ne? Also bei so ein paar Sachen, aber ja.
Klar, auch viel, also viele Dialoge sind natürlich auch einfach ein bisschen wie früher auch diese ganze Story mit der Vergleich zwischen Verprügeln und Fußballspielen kommt irgendwann vor und sowas. Das war, also genau, da habe ich auch einfach ein Auge zugedrückt. Das ist halt der alte Style. So kennt man ja dann irgendwie auch Silvester und komische Sprüche immer noch und irgendwie das, was jeder Abgang mit irgendeinem coolen Spruch zumindest hinterher noch gerufen ist. Ich fand auch, es gibt ja noch zwei Dudes, die meiner Meinung nach so ein bisschen die Vorlage für, ey Mann, wo ist mein Auto, waren.
Stimmt.
Das sind wirklich so zwei so richtige Hohlköpfe, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Die Extremsportler, naja, das ist Comic-Relief-Figuren. Ne?
Die Klamotten sensationell, muss man allerdings sagen. Also da haben sie wirklich zeitgeistig wirklich alles reingesteckt, was ging. Das habe ich fast so als komödiantischen Punkt im Film genommen.
Aber wird der dann noch aufgebrochen an einer Stelle?
Ja,
komödiantische Seite.
Da nicht mehr lustig, nee.
Ja, und was ich natürlich positiv hervorheben will, ist der heroische Score von Trevor Jones, der hat mir tatsächlich auch gut gefallen. Das ist der Komponist von Die letzten Mohikaner hat er zum Beispiel gemacht und Notting Hill, lustigerweise. Aber auch Dark City zum Beispiel ist von ihm. Also fand ich schon geil, wie er das musikalisch untermalt hat.
Ja, stimmt. Der letzte Mohikaner hat auch ein einprägsames Hauptthema. Also das hat der hier auch. Ich fand es dann doch ein bisschen inflationär eingesetzt. Gegen Ende kam mir das ein bisschen zu oft. Aber der ist schon episch, der Score, ja.
Mochte ich.
Finde ich auch.
Ja, manchmal
auch als bei Insta hatte ich das ja drunter gelegt. Und da war ich überrascht, dass ich, obwohl ich den Film nicht kannte und nicht mal den Inhalt wirklich kannte, die Melodie mir vertraut war aus wahrscheinlich sämtlichen Playlisten mit irgendwelchen Soundtracks drin. Also es ist schon auch da. Aber es hatte sehr viel Pathos und es stimmt, das war fast überall Aber davor trieft der Film teilweise ja eh.
Naja,
das stimmt.
Aber deswegen ist ja diese roughe Seite, tut dem ganz gut, finde ich.
Finde ich auch, voll zum Film.
Naja. Ja. Der hätte ja auch in der ursprünglichen Schnittfassung erstmal ein NC-17-Rating bekommen. Mhm. Damit hätten sie ihn natürlich nicht ins Kino gebracht. Und dann gab es ein R-Rating.
Ja.
Und eben war ein Erfolg. Also hat 70 Millionen gekostet und über 255 eingespielt.
Ja, ja.
Dann gab es noch 3 Oscar-Nominierungen für Sound, Sound Effects und Visual Effects. Alle 3 an Jurassic Park verloren.
Schlechtes Timing, ja, in dem Jahr anzutreten.
Klar.
Ja, ist immer noch ab 18 freigegeben, du sagst es also.
Wo du von Millionen sprichst, du hast vorhin von dem Stunt zwischen 2 Flugzeugen mit der Leine gesprochen.
Mhm.
Das fand ich ganz interessant. Der Stuntman hat für diesen Stunt exakt 1 Million Dollar bekommen, habe ich gelesen.
Steht im Guinness-Buch, ne?
Ja. Das fand ich ziemlich geil. Heute ist so, ja, 1 Million Dollar, aber damals war es natürlich krass.
Mhm.
Ja, das ist ja auch eins der wenigen Dingern, die sie nicht in Europa gedreht haben, weil das da schlichtweg illegal ist, in der Luft solche Stunts zu machen. Und das haben sie dann eben in Colorado gedreht.
Der TÜV sagt nein.
Ja.
In Colorado geht das klar.
Ja, weil also da kann halt auch so viel schief gehen. Ne? Du hast 2 Flugzeuge, die gleich schnell in der Luft fliegen müssen, obwohl sie wirklich unterschiedlich groß sind. Mhm. Das ist schon mal nicht einfach. Und dann spannst du da eine Leine, Alter, und dann muss da einer rüberfliegen. Wenn da halt ein Flugzeug die Geschwindigkeit verändert in der Luft, dann zerfetzt den Typen mal.
Halt. Ja, klar, hast du ein Problem.
Ja, oder der fällt ab, kommt ins Triebwerk.
Ja, auch schön.
Stürzt ab. Ja.
Ja,
500 ways to die.
Ich bin trotzdem irgendwie bei der Anfangsnummer, war das Ace Ventura oder welcher Film hat das verarscht, Alter? Ich hatte kurz so einen Erinnerungsmoment an irgendeine Komödie, wo das mal.
Oha, ein paar von den Spoofs, die ich gesehen habe, sind schon eine Weile her, insofern kann ich nicht mehr zuhören.
Oh, wisst ihr jetzt auch nicht. Aber geil.
Kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall, dass die Szene hochgenommen wird.
Mhm.
Ja.
Mensch, klingt ja so, als hätten wir alle unseren Spaß gehabt.
Hatten wir. War schön, immer wieder Gesichter zu haben. Und gerade in 4K wirkte natürlich auch nochmal toll. Ich muss mich übrigens revidieren. Da steht ab 16 steht drauf auf der 4K. Ich habe mir hier ab 18 notiert, also.
Stimmt, sogar die Uncut 4K ist dann.
Die ist 16. Also stimmt dann doch nicht mit der aktuellen Altersfreigabe ab. Aber ich glaube, bei IMDb steht tatsächlich noch.
IMDb hat ein R-Rating, ja.
Mhm. Ja, dann grüßen wir doch natürlich den Supporter, der diesen Film beauftragt hat. Und das ist unser Kumpel Fabse. Also gar nicht mal so weit weg von Hamburg. Und insofern schönen Gruß dahin.
Sehr gut. War eine gute Idee. Vielen Dank. Hätte ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr geguckt sonst.
Siehst du?
Hat mich sehr gefreut.
Geil. Hat er deinen Horizont erweitert?
Der Horizont, ja.
Jetzt haben wir sie dann bald alle, ey.
Ja, ich habe zu viel liegen lassen, viel in letzter Zeit.
Ja, Cliffhanger, nur die Starken überleben, wie er ja auf Deutsch heißt, unnötigerweise.
Oh, furchtbar.
Das ist so hart, ey. Ja, und wann dieses Jahr kommt das Remake, ne?
Ja. Stimmt, haben wir auch schon thematisiert. Ja, es kommt ein Remake.
Und irgendwie echt eine interessante Besetzung, weil war da nicht Pierce Brosnan dabei
und wir hatten
Franz Rogowski, Alter.
Und wir hatten eine weibliche Hauptrolle,
glaube ich. Ja, Lily James.
Lily James war das, ja.
Und Alter, Franz Rogowski.
Ja,
krass. Lese ich auch gerade. Wie unnötig.
Ein bisschen schon.
Aber das ist ja dann wirklich mal interessant, ob das dann wirklich mit den heutigen Mitteln geiler aussieht. Mhm. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das, also ein bisschen ist ja dieser Vintage-Charakter, hat da auch, finde ich, mit reingespielt. Ich glaube nicht, dass das so geil rüberkommt wie das alte Ding. Aber
ich glaube auch.
Überraschen.
Ja, vor allem,
jetzt ich Grund, das zu gucken.
Ich kann mir halt vorstellen, dass die heute eben auch gerade aus Versicherungsgründen wird da kaum noch was wirklich real vor Ort gedreht.
Ja.
Also du hast da wahrscheinlich richtig viel Studio und Kombination aus CGI und so und das ist dann nicht das Gleiche.
Ja, das stimmt. Gut, schließen wir ab. Cliffhanger geht 1:53 aus dem Jahr 93 und bringen die Punkte. IMDb 6,5, Metascore 59, sehr mittelmäßig alles, Letterboxd 3,2.
Hat mich ein bisschen überrascht.
Ja.
Dass das alles
ich
so
sag, dünn. Das liegt an den alten Sprüchen und so, dass es zu macho-mäßig ist für einige Leute wahrscheinlich.
Ja, es ist, glaube ich, auch nicht der mega ikonische Film, um ihn jetzt mal ein Stück langsam direkt zu vergleichen, wo alle sich einig sind, Alter, wie, den hast du nicht gesehen. So bei Cliffhanger, wenn du da sagst, du hast ihn nicht gesehen, ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so tragisch.
Das, was ja, aber witzigerweise hätte ich, glaube ich, den Film trotzdem aufgezählt, wenn du mich nach Sylvester Stallone gefragt hättest. Und dieses Plakat vor allem, das finde ich echt ikonisch. Also das habe ich, mein Leben lang vor Augen gehabt. Hättest du mich nach Cliffhanger gefragt, hätte ich gesagt, ja, das ist doch der Dude, der da so runterhängt. Worum es geht, keine Ahnung.
Stimmt, ja, das Plakat ist schon sehr ikonisch, hast du recht.
Ja, und ich finde schon, dass der einen gewissen Klassiker-Stellenwert hat. Also
ja,
wenn auch vielleicht aus der zweiten Reihe, das ist jetzt natürlich kein Stirb langsam, aber ich finde den schon immer noch echt gut.
Ja, ja, man hat auch von ihm gehört, definitiv. Also so, wenn man in einer bestimmten Generation ist, hat man schon zu großen Teilen diesen Film gesehen. Also da ist Chris eher die Ausnahme, würde ich sagen, aber wie du sagst, eher einer aus der zweiten Reihe.
Ja.
Alright, jetzt unsere Punkte. Ihr habt euch ein bisschen verhauen, weil ich war tatsächlich noch bei einer sehr wohlwollenden 8.
Geil, ich auch.
Du auch?
Ja.
Oh, wow.
Können wir schon mal klingeln.
Ja, ich war bei 7,5.
7,5 für Chris. Okay, nein. Alle zu niedrig eingetaktet. Ja, dann kommt hier die Einigungsklingel für Lee und mich.
Oh Gott. Was zur Hölle?
Ich habe Mr. Pinks Lokomotive einfach nochmal imitiert nach der Einigungsklingel. Okay, hat keiner erkannt. Nee, wir lassen das bei der Einigungsklingel. Wir machen da keine Kombo draus. Ja. 8, 8, 7,5. Das war ein guter Einstieg hier, Fepse. Kam gut an, dein Filmchen.
Richtig gut.
Ja. Und dann, wenn der Lee die Punkte notiert hat.
Ach so, unglücklich. Ich bin ja dran. Ja,
ja, weil das
gab's interaktive... Gab es schon mal, dass ich einen Film schlechter bewertet habe als ihr? Das finde ich ja absurd.
Oh, jetzt fragst du ja was, ey.
Warum bist du da sonst immer so großzügig, oder?
Ja, ich bin eigentlich immer großzügig und... Ja, keine Ahnung.
Die sind aber auch grundsätzlich eher sehr wohlwollend, also gerade so Popcorn-Film.
Was? Was bist du?
Wohlwollend. Wohlwollend.
Wohlwollend.
Wohlwollend.
Woolworth.
Woolworth, ja.
So.
Okay, so, jetzt ich habe mal gesagt.
Ja,
ich habe mir den nächsten Film angeguckt, weil ich da so ein bisschen das Studio gut finde oder den Vertrieb zumindest, haben die oft interessante Dinge und A24 heißt der Laden und der Film, den sie rausgebracht haben letztes Jahr, einer der vielen Filme, ist eine amerikanisch-neuseeländische Koproduktion. Und ich hatte Bock, weil es irgendwie nach was aussah, was mir gefallen könnte. Der Film heißt Y2K. Mhm. Von Regisseur, wobei das ist jetzt hier seine erste Regiearbeit, eigentlich ist er eher als Schauspieler und Autor bekannt, Kyle Mooney. Du hattest den Herrn, meine ich, weil du hast über Bixby Bear gesprochen, ne?
Ja, genau.
Ja, da spielt er die Hauptrolle. Mhm. Ich meine, das war auch von ihm, also geschrieben. Aber wie gesagt, hier seine erste Regiearbeit. Er hat das auch geschrieben, zusammen mit Evan Winter. Dieser wiederum hat nichts anderes geschrieben. Das ist hier sein einziger Credit. Der hat 2011 oder so mal Regie bei einem Sean Paul Video geführt, aber also... Der hat da so irgendwie drei Credits, zwei Musikvideos, irgendwie Enrique Iglesias und Sean Paul und also sowas. Ne? Und der hat dann jetzt hier dieses Drehbuch geschrieben mit Kyle Mooney. Ja, ich finde Kyle Mooney an sich aber ziemlich lustig. So als Typ, ich kenne den halt. Ja, also die 80 Schauspiel-Credits, ich kenne den wirklich aus einigen Sachen. Und irgendwie spielt er immer recht lustige Figuren. Hier ist er auch wieder mit bei, aber eben hier hat er halt auch Regie geführt. Und spannend finde ich auch, wer hier DOP war, das ist nämlich Bill Pope. Der hat eine recht beachtliche Vita, weil der war dann mal kurz DOP bei allen Matrix-Teilen und hat früher so Spider-Man 2 und 3 und World's End und solche Filme gemacht, also schon auf jeden Fall optisch speziellere Sachen.
Mhm.
Und der war jetzt hier eben bei diesem dann doch verhältnismäßig kleinen A24-Film dabei, weil der hat 15 Millionen gekostet. So, wie der Name vermuten lässt, sind wir Silvester 99. Jetzt geht es um zwei Freunde, Eli und Danny. Und die sprechen darüber, was jetzt in der Silvesternacht so starten. Weil ihre Eltern sind verreist. Das heißt, sie haben also alle Möglichkeiten zu tun, was sie wollen. Und natürlich gibt es ein Love Interest, Laura, Das ist auch eine Schülerin, die Eli total toll findet. Aber die ist halt so schön, dass sie auch nur mit anderen schönen Menschen rumhängt. Und das ist halt eine Clique, wo er irgendwie nicht reinpasst, weil er natürlich so ein bisschen nerdy und schüchtern unterwegs ist. Und sie ist der große Crush. Und der lose Plan, die in der Silvesternacht zu küssen, weil man dann, ne, wenn man es gut timet und halt um 12 vor einer Person steht, die dann zufällig sie ist, das ist jetzt so die Strategie, die er lose angeht, weil so wirklich hinterher ist er da nicht. Aber sein Kumpel Danny, der ist da eben die treibende Kraft. Und ja, drängt ihn da so ein bisschen dazu. Und auf dieser Party angekommen, also davor sehen die halt noch in so einem Supermarkt, wie die dann da irgendwie Schnaps oder Bier klauen, ne, die Laura mit ihrer Truppe. Und dann ist klar, wir müssen auf diese Party. Und die Party wird bei einem Typ namens Soccer Chris veranstaltet. Also der wird halt von allen Soccer Chris genannt, weil er eben Fußball spielt. Ja, und
Soccer Chris.
Das ist Soccer Chris. So, und jetzt sind sie auf dieser Party und dann ist es kurz vor 12 und es werden noch Witze gemacht über Y2K und was da alles Dramatisches passieren kann und weil ja so ein großer technischer Ausfall irgendwie angekündigt wird und da ist ja tatsächlich so ein bisschen das Ding gab, ne, dass man...
Was dafür Bohei gemacht wurde.
Ja, aber es ist wirklich krass, ne? Naja, und er ist jetzt auf dieser Party und dann ist es 12 und er hat Laura nicht rechtzeitig schnappen können und jetzt steht sie vor diesem Soccer Chris und küsst den. So, und dann tun sie alle so, jetzt haha, jetzt ist die Welt zu Ende, weil Y2K und so weiter und plötzlich geht halt das Licht aus. Und der ganze Strom fällt aus und es ist kurz Panik und dann denken aber alle halt, nachdem sie ihre Witze über Y2K gemacht haben, so, ja, jetzt ist alles wieder cool. Und dann wird aber schon der erste Schüler tot aufgefunden, weil der hatte gerade irgendwie auch ganz klassisch Highschool-Film Sex mit seiner Lady oben im Schlafzimmer der Eltern und da ist so ein Deckenventilator und der Typ liegt halt tot auf dem Boden, weil er so ein Stück Ventilator im Kopf hat. Ja.
Okay.
Davor wurde etabliert, dass die auf so einem Bett unterwegs waren, was du elektrisch verstellen kannst. Ne? Irgendwie so das alte Leute-Ding. Muss Kopfteil anheben kannst und die Füße und so und offensichtlich hat dieses Bett ihn jetzt da hochgeschossen. So, die unterstellen natürlich erstmal, die unterstellen jetzt erstmal der Lady, dass sie das war und dann kommt aber auch schon ein Spielzeugauto angerollt, hat so eine Spraydose oben drauf und ein Feuerzeug und toastet dann erstmal das Gesicht von diesem, ich glaube, das war sogar Soccer Chris. Na, jedenfalls sterben dann halt plötzlich reihenweise Leute, weil jetzt halt die ganzen technischen Geräte lebendig geworden sind.
Oh Gott, ist das bescheuert.
Stephen King gefällt das. Der hat ja auch immer gesagt, dass die Technik den Menschen überlegen ist und hat ja dann Autos und LKWs und alles Mögliche rausgebracht, die dann einen eigenen Spirit entwickelt haben.
Bisschen Final Destination Vibes auch direkt.
Ja, ich fand's halt auch direkt ein bisschen weird, was so die Erzählung angeht, weil am Anfang wird natürlich Internet etabliert und AOL und YouGov Mail und Instant Messaging und so weiter, dass die da darüber untereinander connected sind. Mhm. Und dann wird auch von Viren erzählt, die online eben kursieren und das Teil, was sich dann verselbstständigt, ist auch anfangs irgendwie ans Netz angeschlossen, aber dann sind halt auch plötzlich Geräte wie Bohrmaschinen und Mixer und sowas involviert, die halt einfach nichts mit online zu tun haben und die, also unterm Strich läuft so, dass die Teile, die halt online infiziert wurden, die schnappen sich dann jedes andere Technik, also alles, was mit Strom läuft, kann dann quasi infiziert werden, egal ob, also das ist halt sehr convenient, ne, weil du dann halt auch jede elektrische Säge und so und ja, kann halt dann alles verwendet werden und die, diese technischen Geräte, die horten sich dann auch so zusammen und werden dann halt zu so einem immer größeren Ding, beziehungsweise dann halt so verschiedene Teile. Dann hast du eben so ein Spielzeugauto mit einem Tamagotchi oben drauf und einen Toaster, der sich dann irgendwie an den Kühlschrank geklemmt hat und solche.
So die Gang, ja.
Ja.
Okay.
So sind dann halt diese technischen Geräte sind dann jetzt halt natürlich hinter der Partytruppe her. Und nachdem dann da eben recht schnell so ein paar Leute umgebracht werden, und das ist schon eben lustig, weil wie gesagt, wenn er halt das Tamagotchi loszieht oder dann der Videorekorder halt mit irgendwie, der ballert dann halt so, schießt so VHS-Kassetten raus und schießt die halt den Leuten in den Kopf und so. Mhm. Das ist kurz mal lustig. Oder der eine Typ stürzt halt in die Mikrowelle und dann toaste die seinen Kopf und so.
Also ist schon so Fun-Splatter, oder?
Ja, gibt dann.
Geht in die Richtung.
Also am Anfang ja, also zumindest in der kurzen Sequenz. Aber es wird sehr schnell wahnsinnig cheesy und einfach die ganze Prämisse, also Chris meinte auch sofort, boah, ist das doof. Also es ist halt schon, also du musst erstmal das Ding glauben mit jetzt eben, dass dann auch so eine Bohrmaschine halt plötzlich voll hohl dreht. Und es ist aber schon auch in der Inszenierung oft so, dass du das Gefühl hast, jetzt man hat die Choreografie erkannt, die Leute müssen sich so an die Wand stellen, weil da von hinten gleich die Säge durchkommt und so, weißt du? Mhm. Und das ist zum einen nicht gut inszeniert, zum anderen ist das mit dem Technik dreht durch und so und vor allem die Auflösung, da wird's richtig wild. Also wie sie das Ding dann, also wo das hingeht, größenmäßig und wie sie es dann auflösen und das alles halt begleitet von dieser romantischen Komponente, die es natürlich gibt, weil klar ist jetzt Eli und Danny und Laura und so der enge Kreis, das sind die Figuren, die am Anfang natürlich schon etabliert wurden. Wobei der Film halt für mich auch einen elementaren Fehler macht, Alter. Das ist wahrscheinlich ein kleiner Spoiler, aber ich würde sowieso niemandem raten, diesen Film zu gucken. Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch. Aber Danny als Figur ist zwar ein bisschen drüber, aber macht stellenweise Spaß. Okay, ich erzähl mal kurz was zur Besetzung, weil Eli wird von Jaden Martell gespielt.
Ah ja.
Kennen und mögen wir eigentlich, ne, aus It, Knives Out und solchen Filmen. Der ist jetzt hier der schüchterne Typ, der halt auf Laura steht. Und sein Kumpel Danny wird von Julian Dennison gespielt. Das ist der kleine Junge aus Hunt for the Wilder People.
Ach, okay.
Und der dann bei Deadpool 2 auch dabei war und da ja auch schon eine ziemlich lässige, ironische Seite hatte. Digga, also der ist jetzt auf jeden Fall mal das Doppelte, mindestens.
Das Digga ist wörtlich zu nehmen.
Der ist groß geworden in alle Richtungen und ist jetzt hier eben der lustige Kumpel. Und das ist aber tatsächlich, weil der ist so der, ja, eigentlich fast die einzige Figur, die diesem ganzen Ding so ein bisschen Leben einhaucht. Und den töten sie nach dem ersten Drittel.
Oh.
Und das ist echt schade, weil auf der Party hat er noch einen ziemlich coolen Moment, weil Eli dann so eine Playlist gebrannt hat auf CD, ne, hat er eine Mix-CD gemacht und legt die dann ein und dann ist der erste Song ist Thong Song von Cisco.
Geil.
Stark.
Und Danny geht voll ab, so, hat eine Choreo einstudiert und performt halt auf dieser Party förmlich diesen Track und das ist schon sehr lustig, weil Danny ist halt ziemlich umfangreich und wie er halt dann zu diesem Song abgeht, das greifen sie im Outro auch nochmal auf, so wie er dann eben abgeht. Thumbs like a truck. Ja, der Teil macht auf jeden Fall Spaß, aber wie gesagt, ihn bringen sie halt nach einem Drittel um und dann hast du da die andere Truppe, wo die halt dann auch so peu à peu dezimiert werden und natürlich geht's um Laura und Eli. So, und Laura wird von Rachel Zegler gespielt. Und die Dame, nachdem jetzt ihr aktuellster Film zum schlechtesten Film aller Zeiten gekürt wurde, die ist für mich ein guter Beleg für was alles schiefläuft in Hollywood. Weil ich habe das mal ein bisschen recherchiert, Alter. Die hat jetzt tatsächlich noch nicht einen guten Film gemacht. Die hat.
Ach, das ist Schneewittchen.
Das okay. ist Schneewittchen.
Oder wie sie genannt wird, Mähwittchen.
Jetzt pass auf, die hat 6 Schauspielcredits. Der erste war ja West Side Story.
Stimmt, das war so ihr.
Dann hat die diesen Shazam-Sequel gemacht.
Da habe ich schon vergessen, dass sie da drin war. Achso, Sequel, okay.
Ja. Dann war sie im letzten Hunger Games Teil.
Ja, der war ja auch nicht toll.
Dann diesen hier, Y2K. Dann hat sie bei einem animierten Netflix-Film Spellbound jemanden gesprochen, den habe ich nicht gesehen, fairerweise. Aber dann jetzt eben.
Dann kam Schneewittchen.
Aktuell Schneewittchen.
Das ist ja eine Bombenvita auf jeden Fall.
Die ist im IMDb Starmeter auf 1.
Mhm.
Die hat nur schlechte Filme gedreht. Hat für ein weltweites Box-Office von über 700 Millionen gesorgt, was auch nicht das ist, wo man sagen würde, ja okay, die ist so Scarlett Johansson, weißt du, so, die ist klar, mit jedem Film kommt eine Milliarde rein. Das ist sie alles nicht. Die hat irgendwie, wie gesagt, diese 6 Schauspiel-Credits, aber dann halt so diese Self-Credits, ne, wo sie halt in Talkshows auftritt und sonst was und so weiter, 55. Und dann halt auch als Musikerin irgendwie noch mehr. Das ist wirklich, die so zu hypen und die in Hauptrollen zu packen und so weiter, das ist das, was schiefläuft in Hollywood.
Ja, die ist für mich auch mehr Insta-Model als Schauspielerin. Also,
ja, eben.
Wenn die jetzt so ein Talent hätte, dass du gesagt hättest, okay, man tut dir Unrecht, weil die kann auch wirklich was. Weißt du, was ja Jenna Ortega auch positiv hervorgehoben, dass sie, ich glaube bei Beetlejuice war das, dass sie eigentlich dezent gespielt hat und nicht so aufgedreht hat. Aber die hat uns ja bisher auch nicht überzeugt, mal abgesehen davon, dass die Filme auch nicht gut waren.
Nee, eben. Aber schauspielerisch
war das bisher Schneewittchen hat 1,5 bei IMDb, das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen.
Nee, ist auch Rekord. Deswegen, also halt wirklich gerade offiziell schlechtester Film aller Zeiten, wenn es nach IMDb geht. Und klar ist das natürlich auch wieder, liegt ja auch wieder so ein bisschen an unserer Zeit und so, dass man sich dann auch in so einem Ausmaß auf so einen Film stürzt. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass das mal so ein bisschen, lass uns mal Remakes machen und wir bauen nur noch auf dem auf, was es schon gegeben hat, sodass das halt vielleicht mal ein bisschen was aufbricht.
Ja, irgendwie ist die Schadenfreude da, dass man sagt, so siehst du, ist halt nicht alles immer planbar und garantierter Erfolg, nur weil jetzt irgendwas Erfolgreiches remaked.
Ja, so, und jetzt ist eben ausgerechnet Rachel Zegler halt Laura, unser Love Interest hier. Das hilft halt auch nicht. Und dann gibt's aber eben noch ein paar nette Nebenfiguren. Wie gesagt, Kyle Mooney spielt eine davon. Eduardo Franco, den ich schon auch immer recht lustig finde, der hat hier schon auch ein paar lustige Szenen. Alicia Silverstone taucht hier noch auf, Tim Heidecker. Und ab einem gewissen Punkt taucht halt auch Fred Durst auf.
Geil.
Okay.
Und das passt natürlich sehr gut in die Zeit, weil der Soundtrack ist natürlich auch so. Ne? Du hast hier Limp Bizkit und Korn und eben Cisco und dann Fatboy Slim und sowas und natürlich so poppige Sachen à la Christina Aguilera und Dalia und so. Aber auf dieser Party, als sie dann so reinkommen, hast du auch so die einzelnen Gruppen so beieinander rumstehen. Ne? So hast du halt irgendwie eben diese New Metal oder New Rock Leute, die dann eben da so alle mit Limp Bizkit Optik irgendwie rumstehen und dann hast du halt natürlich auch so die ganz realen Hip-Hopper, wo dann kurz Source of Mischief läuft, 93 Till Infinity und so und mit seinem Buckethead ziehen sie dann auch los und so und der ist halt so einer von der ganz realen Sorte. Das fand ich schon auch sehr lustig. Also die Klischees, wie sie hier bedienen, das ist ganz nett, aber Alter, ist das ein schlechter Film, hey.
Okay.
Das ist wirklich krass. Also du hast so diese einzelnen netten Momente, die dich so ein bisschen nostalgisch an die Zeit erinnern. Hm. Aber das Hauptpaar funktioniert nicht. Das interessierten Toten, die wirklich spannenden oder interessanteren Figuren werden viel zu früh gekillt. Und sowieso ist diese Prämisse halt auch irgendwie lächerlich.
Hast du mehr erwartet von A24?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also gut, die haben ja schon mal den ein oder anderen auch schlechten Film rausgehauen, aber ich weiß nicht, ob das hier Rekord ist, aber es ist so geil fand ich es nicht, echt nicht.
Aber schade, weil ich den Pitch eigentlich ganz gut fand, muss ich sagen. Und auch, also die IMDb-Seite an sich, so mit Fred Durst, Kit Leroy und so, finde ich irgendwie alles ganz interessant. Und Alicia Silverstone und so. Mhm. Aber nur,
hey,
nur
Alicia Silverstone siehst reicht, du in zwei Szenen nicht. Oder so? Das, also, okay. Fred Durst spielt da schon eine größere Rolle. Aber echt, also du findest diese Prämisse cool mit jetzt geht der Toaster auf dich los. Und
also ich habe bei der Prämisse gedacht, okay, könnte lustig sein, könnte aber auch total albern und bescheuert sein. Also insofern habe ich da erstmal abgewartet. Aber klar hätte man daraus einen spaßigen Film machen können, wenn er gut wäre.
Ja, aber das Problem ist leider auch, dass sie dann eben so ein bisschen mit der Story zu groß werden für das Budget auch, ne, weil eben 15 Millionen hat er gekostet und surprise, surprise, das ist der nächste Flop von Rachel Zegler, weil also das kommt ja noch dazu, ne, so die Filme, die waren ja auch zum Teil wirklich nicht erfolgreich, die gemacht hat. Weil der hat nicht mal 4,5 Millionen eingespielt. Und ist halt wirklich komplette Bombe.
Ja, du hast ja auch mitbekommen, ich fand auch, dass sie sich total unglücklich verkauft hat, indem sie da so eine Insta-Story gemacht hat, wo sie halt so in ihr Handy spricht und sagt so, ja, ihr Hater werdet schon sehen, so, die Leute werden halt Schlange stehen, um meine Filme zu sehen, so, ihr habt noch gar nichts erreicht und so und habe ich gesagt, ja gut, das hilft auf jeden Fall nicht, wenn du dich so verkaufst.
Mhm. Ja, traurigerweise war ausgerechnet Jenna Ortega hier ursprünglich besetzt. Die hatte dann keine Zeit mehr und so ist Rachel Zegler eingesprungen.
Ja gut, die finde ich talentiert, aber ich habe beim Fantasy Filmfest zum Beispiel auch so einen mauen Horrorfilm von ihr gesehen, auch so, der war auch nicht geil. Also ich habe schon vergessen, wie der heißt mit diesen Senioren und so.
Ja, also sie hat auf vielleicht jeden Fall wusste Jenna Ortega auch
also einen Kackfilm. Du weißt, also das ist ja sowieso, ey, wenn du jetzt kein A-Lister bist, was diese beiden Damen natürlich sind, dann sind ja sowieso, würde ich mal sagen, mindestens 90% deiner Einträge in der Vita sind halt Moneyjobs. Mhm. Da kannst du es dir eh nicht aussuchen. Jetzt sind die aber beide in der Position, sich aussuchen zu können und Rollenauswahl ist eins, wie dann das fertige Produkt ist, ist nochmal was anderes, ne? Aber also gerade Rachel Zegler, die hat schon echt ein Händchen für beschissene Filme.
Hm. Nice.
Und das ist mir.
Bob, hast du da deine Schwester im Geiste gerade gefunden?
Weil mir ging es halt auch gar nicht drum, weil auch da, ne, ist ihre Rollenauswahl, kann sie ja machen, wie sie will. Was ich halt wirklich fragwürdig oder eben repräsentativ für unsere Zeit finde, ist, dass die Tante im Starmeter auf eins ist.
Ja.
Also weißt du, dass das da Interesse,
genau um
eben, das ist das, worauf ich hinaus will, noch nie war es so, egal wie gut die Qualität von irgendwas ist. Egal, sei es Schauspiel oder eben auch das fertige Produkt als Film oder Serie, das hat noch nie so wenig eine Rolle gespielt wie gerade, weil die Tante ist einfach im IMDb-Star mit auf 1. Das heißt, das Interesse ist da, die Leute klicken auf ihr Profil und
macht,
wollen wissen, was da geht, was sie macht und so weiter. Und was sie schwerpunktmäßig macht, ist durch irgendwelche Talkshows tingeln und sich selbst verkaufen. Mhm. Und das macht sie offensichtlich sehr, sehr gut. Aber ich habe noch nicht einen Film gesehen, wo ich sagen würde, das wird schauspielerisch auch irgendwie gebackt, sodass ich sage, ja, okay, die ist halt auch so Chalamet-mäßig einfach scheiße talentiert.
Ja.
Die ist gut in dem, was sie macht. Da habe ich noch nicht eine Sache von gesehen. Und deswegen, Alter, was soll denn das?
Das ist Amen, Brother.
Lässt sich auf die Musikbranche übrigens auch ein Stück weit übertragen.
Ah ja, ist das da auch so?
Ja, klar.
Ja,
aber es ist halt Social Media, also Social Media wird halt immer wichtiger, ne? Es ist der Fluch der Zeit.
Ja, aber es sind tatsächlich bei den gehypten Popsternchen, sind halt auch wirklich dabei, wo ich sage, okay, die sind zu Recht irgendwie so Popstars, so Leute wie Dua Lipa und so, die können singen und haben gute
Songs
und das ist eingängig. Und sind aber auch groß auf Social Media, weil das halt eine Generation ist, die da aufgewachsen ist. Es sind auch ein paar von denen, wo ich sage, die sind talentiert, aber bei ihr.
Das stimmt, aber vor allem in Deutschland gibt es da auch. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da fallen mir Sachen ein, die auf Social Media gut funktionieren und TikTok und so und die ich so endlos scheiße und lieblos finde, dass ich finde, dass sie näher an Martin Rütter, der Hundecoach, als an irgendwelchen Musiksachen dran sind. Also finde ich schon schwierig.
Ja gut, aber so.
Aber ich will hier jetzt nicht haten.
Nee, aber so.
Schlechtes Alter, um jetzt auf gegen die junge Generation zu haten.
Schön, ein bisschen Boomer raushängen lassen hier.
Ja,
deswegen Y2K. Frage. So, ich dachte, da können wir uns alle mit identifizieren.
Ja, ich habe eine Klugscheißer-Frage. Wisst ihr, warum, also ist wahrscheinlich super gefährliches Halbwissen, aber warum alle dachten, dass die Computer alle durchdrehen zum Jahrtausendwechsel?
Warum das alle dachten?
Mhm.
Na, wegen den Nullen.
Genau.
Ja.
Richtig.
Ah. Ich verstehe.
Genau. Weil sozusagen 1900 und 2000 nicht da stand, sondern es einfach auf Null zurückgesprungen ist und einige dachten, dass dann alles kaputt geht.
Mhm.
Naja. Hatten ja ganz viele Angst um ihr Geld und sonst was.
Apropos 90er und Y2K, und wenn wir schon Musiker hier zu Gast haben, muss ich auch mal eine Anekdote erzählen. Ich hatte ein DJ-Meeting von einem Club letzte Woche. Und da treffen sich halt so DJs, die in dem Laden halt auflegen. Und da ist halt ein jungster DJ dabei, der ist, also was heißt jung, der ist 25. Und der legt halt hauptsächlich so elektronische Musik auf. Sein Herz schlägt halt so für Techno. Der will sich auch irgendein Kollektiv in Berlin anschließen, weil da kommt irgendwie aus Westfalen und so. Und sucht hier in Berlin halt irgendein Kollektiv, wo er halt irgendwie seine elektronische Mucke, die auch selber irgendwie macht, pumpen kann.
Mhm.
Und zu unserem Entsetzen hat er noch nie was von Nirvana gehört.
Ja, gibt's. Sowas gibt's.
Der kennt Nirvana nicht, Alter. Da dachte ich so, Alter, wie alt bin ich eigentlich, dass es Leute gibt, die Nirvana noch nie gehört haben, Alter.
Autsch.
Oder die noch nicht mal gehört haben, dass es die gibt.
Ja, eben. Ja. Es ist ja eine Sache zu sagen, hey, war nie meine
Musik
Mucke,
ja, ja.
So, aber ich weiß, dass die gibt.
Ja, ist doch schon Musikgeschichte, oder? Sehe ich da irgendwas anderes?
Und ich habe letztens auch unterrichtet und ich plane gerade eine Roxette-Tribute-Band, weil es die beste Band der Welt ist. 1992 mein erstes Konzert in Berlin.
Ich habe die auch live gesehen, okay, wie lustig. Meine Mutter hat mich damals hingeschleppt.
Ein paar der jungen Schüler. Also, und ich rede da auch von Anfang Mitte 20, wussten nicht, wer Roxette ist. Bei ein, zwei Songs hat es dann, The Look war dann, ach, die sind das, aber die hätten jetzt nicht nichts zuordnen können.
Ja, gut, okay.
Ist, wir werden alt, Leute.
Ja. Ja, aber ich glaube,
das ist der Lauf der Dinge.
Glaubst du nicht, dass Nirvana nochmal anders groß war als Roxette?
Ja, in dem Sinne finde ich, dass Nirvana, also einmal hat der Frontmann sich erschossen, ja, das ist richtig. Und auf der anderen Seite haben die schon in gewisser Form was Neues erfunden, finde ich auch. Also das ist schon eine der wichtigsten Rockbands, die es je gab.
Hm. Ich glaube auch, so. Dass das Album ja auch, das Nevermind-Album auch, glaube ich, eines der meistverkauftesten Alben aller Zeiten ist. Also alleine schon da sind die, glaube ich, immer Klar. noch in den Geschichtsbüchern.
Ja.
Naja, okay, hat uns auf jeden Fall alle ein bisschen entsetzt.
Zu Recht.
Ja. Ja, zurück zum Film, sorry für diese Abschweifung.
Ja, ich bin durch mit Y2K.
Bist also, du durch?
Wenn dann ihr dann nicht noch irgendwelche ja. anderen Anekdoten
Guck ich
habt
nicht.
Aus Y2K. Nee, braucht ihr nicht gucken. Also das außer eben diesen, gemacht. Es gibt so ein paar nette Momente und es hat auch vielleicht eine gewisse Kurzweiligkeit, weil es halt ständig was passiert, auch wenn das, was passiert, nicht geil ist. Und es geht halt auch nicht wirklich lange, weil mit 91 Minuten ist das dann auch abgefrühstückt.
Mhm.
Aber eine Empfehlung ist nun wirklich nicht.
Okay, klingt so.
Ja.
Na gut, da war ich von Brigsby Bear schon mehr angetan. Der war ja ganz nice. Spielt Mark Hamill übrigens mit, du als Star Wars-Fan.
Geil.
Der spielt den Vater von ihm.
Ja.
Ja, abgefahrener Film, aber der hier offensichtlich nicht.
Nee, den muss man nicht machen. Aber die Punkte passen ganz gut dazu, weil die sind auch nicht doll. 4,8 sind es auf IMDb beim Metascore von 49, Letterboxd 2,6.
Ja, das ist sehr mau.
So, Christoph, anfangen.
Was du dem Film gegeben hast?
Ja.
Nee, was ich ihm gegeben habe.
Ja, eine 4.
Ich gehe da drunter und sag eine 3.
Dazwischen liegt die Wahrheit, ihr Ach, seid so Scheiße. Geil, ey. 3,5 it is.
Wir tanzen um die wahre Punkte.
Ja. 3,5. Aber ich bin froh, dass ihr da sehr in der Region unterwegs wart.
Mhm. Gut gepitcht.
Na dann.
Also, schlecht gepitcht sozusagen.
Ja, ja.
Ich hoffe, du erklärst genauso gut.
Ach Mann, ey, das hätte aber auch echt was werden können mit dem Film, ne? Und dann ist das wirklich so eine Gurke.
Ey, wie gesagt, also ich habe hier nebenbei IMDb mal kurz aufgemacht, so ein bisschen, eigentlich die Vibes fand ich ganz lustig. Auch so ein bisschen End of the, nee, wie heißt es? World's End, nee, nicht World's End, sondern der andere
This
End
is
of the
end.
World und so.
Oh.
Ja.
Genau, ich dachte nämlich auch, das könnte in so eine Richtung gehen im besten Fall, weil das ist ja für mich eine klare 10, aber so nicht. Deswegen, vielleicht, weiß nicht, das muss Guess mal nachgucken. Hast du mal auf Letterboxd geguckt? Weil den haben ja bestimmt auch diverse Leute
Ach so, kann ich natürlich
auf ihrer Watchliste.
Ich habe neulich übrigens mitgekriegt, dass bei This is the End, dass die Szene, wo Michael Sarah Rihanna in den Arsch packt, dass das nicht so im Skript stand.
Natürlich.
Und dass die Ohrfeige insofern deswegen so real aussieht, weil sie wahrscheinlich einfach normal darauf reagiert hat. Und
das ist noch Acting.
Das ist natürlich super, Alter, dass das nicht geplant war. Das habe ich gut gefeiert.
Kannst du nicht bringen, aber okay.
Ja. Gut, rufen wir mal Letterboxd auf und gucken mal hier rein. Na?
Na?
Ah, da ist er. Okay. So, Y2K. Schauen wir mal, wer den gesehen hat. Aus unserer Bubble. Da ist er.
Ach, das könnt ihr sehen, dass ihr seid der Fortschritt.
Ja, wir sind bei Social Media, ist eine Plattform, Letterboxd, da hat sich Dave auch lustigerweise angemeldet und jetzt sehe ich, was er, der ist wirklich ein Kommerzgurker, guckt alle zwei Monate einen Film und es muss halt mindestens Marvel sein oder so.
Hä, Dave? Ah, nicht jetzt wieder der andere?
Naja, das ist der andere hier, unser Kumpel.
Kannst du ihn bitte anders nennen, Dave ist
Entschuldigung,
hier
ja. Okay.
Vorbelastet.
Ich sorge hier für Verwirrung. Also, es geht von einem Stern bis 2,5. Wir haben hier Schlogger mit einem Stern, die waren nicht so angetan und ja, so ein paar andere Herren. Und dann haben wir Zero Famous mit 4 Sternen, der hier komplett davor steht. Nummer 5 holt seinen großen Bruder, so fängt die Review an.
Okay.
Ja. Kyle Mooney hat keinen perfekten Film erschaffen, sondern einen, der die Herzen aller 90er-Kids berühren wird und sich auf meiner jährlichen Rewatch-Liste ganz oben einreiht. Das ist jetzt das Fazit ganz am Ende von seiner Rezension.
Wow.
Also Zero Famous, 4 Sterne, der fand ihn gut.
Na dann.
Aber wir wollen ja nicht auf ihm rumhaken, ist ja ein Supporter und wir haken ja nie auf Supportern rum.
Nee.
Ihr habt ja natürlich den krassen Geschmack von allen Filmleuten da draußen.
Ja.
Ja.
Ich hab's versucht, es tut mir leid.
Ja, gut. Da habt ihr keine Schnittmenge. Aber zumindest hast du vielleicht einen womöglichen potenziellen Auftragsfilm. Bist du in die Kugellage gesprungen.
Genau.
Da bin ich dir dankbar. So, und jetzt redet Chris über eine Serie, wo er anderthalb Folgen gesehen hat wahrscheinlich.
Nein, nee? Um Gottes Willen. Nee, tatsächlich habe ich natürlich länger überlegt, was ich machen könnte, weil ich dementsprechend nicht viel gesehen habe. An der Stelle möchte ich sagen, das Letzte, was ich geguckt habe, ist eine sensationell geile Doku, die es leider nur auf HBO gibt, über das Musikgenre Yacht Rock, falls ihr das kennt. Das ist so Toto, Steely Dan und so.
Ja.
Kann ich sehr empfehlen. Aber ich dachte jetzt hier über eine Doku zu reden.
Würde sich Lee wahrscheinlich nicht freiwillig angucken. Nein. Afrika ist für ihn der größte Hass-Song aller Zeiten.
Auf jeden.
Ja, geht auch um den Song und kommt auch tatsächlich nicht so gut bei weg, aber es ist sensationell gut und kann ich sehr empfehlen.
Hast du als Musiker, jetzt muss ich mal reingrätschen, hast du als Musiker die We Are The World Doku gesehen auf Netflix?
Nee, habe ich immer noch nicht, wurde mir mehrfach empfohlen.
Ja, die wurde mir ja von Nora ans Herz gelegt, hat gesagt, nachdem wir den Bob Dylan Film gesehen haben und er ja auch eine maßgebliche Rolle spielt, hat sie gesagt, die muss ich mir unbedingt angucken und die habe ich seitdem auf der Agenda.
Achso, hast du noch nicht geguckt, okay.
Nee, auch noch
nicht. Ja, die habe ich tatsächlich auch noch, die werde ich mir auch noch angucken. Mhm. Nee, ich habe tatsächlich mir einen Film ausgesucht, der noch neuer ist als Y2K.
Oh.
Und zwar habe ich letztens mit meinem Kumpel Timo Scharf einen Filmeabend mal wieder geschafft und wir haben uns auf Apple TV den Film The George angeguckt.
Mhm.
Habt ihr davon schon gehört?
Ja, gehört habe ich von.
Ja. Mir ging es nämlich ähnlich wie Lee. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, oh, das Setup finde ich geil. Der hat, hat mir sehr gut gefallen. Und zwar geht es in dem Film um Levi, wird er ausgesprochen, nicht Levi, sondern Levi und Draza. Das sind zwei Special Ops Sniper, haben so ein bisschen Regierungsserienkiller-mäßige Vergangenheit. Er kommt aus den USA, war mal Marine und sie kommt aus Litauen, der Vater war beim KGB und die schalten halt auf der ganzen Welt irgendwie hohe Ziele aus weiß ich wie viel Kilometern haben, unter anderem kommt dann raus, dass sie die längsten Kills von der Distanz her mit irgendwelchen Snipergewehren gemacht haben und die werden beide gescoutet an einer Schlucht, man weiß tatsächlich nicht wo, das klärt sich auch nicht in dem Film, an einer Schlucht Wache zu halten, an der man genau ein Jahr sitzt. Und zwar sitzt der Amerikaner im Westturm und die andere Person, von der der Protagonist am Anfang aber nichts weiß, sitzt im Ostturm. Die Türme stehen sich schlauerweise genau gegenüber, haben aber ganz, ganz strenges Kommunikationsverbot. Also sie dürfen keinen Kontakt zueinander aufnehmen. Das funktioniert so, dass das sieht man bei der Reise von Levi, der übrigens gespielt wird von Miles Teller aus Top Gun Maverick, Whiplash, kenne ich ihn natürlich am besten. Mhm. Der wird schlafen gelegt, also sediert im Flugzeug, wird dann aufgeweckt und wird dann aufgefordert, mit seinem Fallschirm da rauszuspringen und soll zu diesem Gebiet hin und dann diesen Turm suchen. Und da ist sein Vorgänger, der genau ein Jahr da Wache gestanden hat an dieser Schlucht und der brieft ihn dann und zeigt ihm alles, ist total autark, du pflanzt da deinen eigenen Kram an, hast ein bisschen Vorräte, hast Dusche, alles, also du hast strengstes Verbot zur Außenwelt zu kommen. Die ganze Schlucht wird auch von Radaranlagen sozusagen bei Google Maps und weiß ich was gegenüber allen Satelliten verborgen, also niemand weiß, dass die existiert. Und im Ostturm ist dann halt die Draza, die ist gespielt von Anya Taylor-Joy. Die ist aus Queen's Gambit, was ich nicht gesehen habe. Oder dieses Furiosa Mad Max Saga.
Die hat auch einen krassen A-Lister-Star-Status, aber bei ihr ist es zum Beispiel berechtigt, weil sie halt definitiv gute Sachen gemacht hat und auch eine gute Schauspielerin ist.
Na, gibt es ja auch Leute, die das anders sehen, ne?
Ja, klar, gibt's die, aber.
Die überbewertet finden.
Ja, klar, aber also ich kann es bei ihr mehr nachvollziehen als bei Rachel.
Ich finde die auch gut.
Ich habe sie auf jeden Fall das erste Mal gesehen im Film und fand die tatsächlich sehr cool. Also auch natürlich super sweet und fand jetzt nicht irgendwie total daneben, dass sie so besetzt war. Mhm. Miles Teller finde ich eh super, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Und die einzig andere zu erwähnende Rolle ist Sigourney Weaver, die sozusagen Miles Teller anheuert. Also diesen Levi, die ist, man vermutet, von der Regierung irgendwie und hat aber eine relativ kleine Rolle, weil es tatsächlich eigentlich mehr oder weniger nur um diese beiden Schauspieler in dem Westturm und dem Ostturm geht. So, er kommt da an und fragt dann natürlich ein bisschen rum, was bewachen wir hier, und es ist alles sehr kryptisch und man weiß sehr lange nicht, worum es geht, und es geht, wird zumindest gesagt, dass es, also der, diese, wie viele Meter sind das? Wahrscheinlich so 200, 300 Meter breite Schlucht. Schon wieder eine Schlucht übrigens, in die später auch reingefallen wird.
Aha, Thema. Ja.
Die ist so mit so Nebel verdeckt, also man kann nicht reingucken. Und dann wird halt die Frage gestellt, ob es darum geht, dass niemand reingeht. Und dann kriegt er die Antwort, es geht darum, dass da nichts rauskommt. Und es ist, dann kommt noch die Info dazu, dass einige glauben, dass es das Tor aus der Hölle ist. Also ist alles sehr kryptisch. Mhm. Und alles mit Selbstschussanlagen abgesichert, also ziemlich state of the art. Und dann ist der Film, finde ich, in zwei Teile unterteilt. Das erste ist eine sehr, sehr niedliche Story zwischen diesen beiden Türmen. Ja, also wird es fast irgendwie Love Story nennen. Und wird dann aber später zu einem ziemlichen Fantasy-Baller Stranger Things Abklatsch, möchte ich fast sagen. So, das sind so die zwei Handlungen dieses Films. Und es ist leider, finde ich, also es ist sehr gut aufgebaut, genauso wie, also wie ich ja, so wie Lee gesagt hatte, ich hatte total Bock, das zu gucken, weil das Setup gut aussah. Flacht hinten aber ganz schön ab. Aber an sich muss ich sagen, die erste Hälfte des Films hat sich auf jeden Fall total gelohnt, finde ich. Ja. Regie hat Scott Derrickson geführt, ich kannte nicht viel von seiner Liste, Doctor Strange kannte ich und Snowpiercer, die Serie. Was ich total geil finde, das hatte ich im Vorfeld schon gesehen, die Musik ist von Trent Reznor. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, von welcher geilen Band der Typ ist.
Hallo. Du redest nicht mit dem 25-jährigen Techno-DJ, Alter.
So sieht's aus.
Das ist zu helle.
Genau, von den Nine Inch Nails, dem und der hat zusammen mit Atticus Ross den Soundtrack gemacht. Zum Beispiel Challengers haben die beiden auch zusammen gemacht. Und was auch ganz geil ist, es kommt ab und zu immer mal wieder Original-Songs in dem Film vor. Das sind so Ramones, Yeah Yeahs, Bob Dylan. Also die Musikauswahl ist auch ziemlich cool, was den Vibe auch ziemlich cool macht. Sieht auch alles ziemlich geil aus, also ziemlich gut gemacht, finde ich. Und genau, ich würde den Film tatsächlich in zwei verschiedene Teile unterteilen. Einmal ist es eine Love Story und dann wird es einfach so ein Stranger Things Fantasy irgendwas.
Mhm. Ich kann mir irgendwie gar nichts unter diesem Fantasy-Aspekt vorstellen, weil es klingt ja wie so ein...
Naja, wenn er sagt, es geht darum, was zu bewachen, was nicht aus der Schlucht soll.
Genau.
Ach so. Mhm.
Also man sieht relativ früh, kommt dann auch was, finde ich, so ein bisschen den Zauber nimmt. Also es ist jetzt nicht, es bleibt nicht die ganze Zeit kryptisch. Ne? Mhm. Es kommen irgendwann... kommt dann mal was aus der Schlucht raus, sodass man auch weiß, womit man es zu tun hat. Genau, moin. Und später, habe ich ja gesagt, geht es dann eben auch in diese Schlucht rein und dann sieht man auch, was da los ist. Und die finden dann auch raus, was sie da eigentlich bewachen sollen und blablub. Der Teil ist dann so, ja, hat man auf jeden Fall schon mal gesehen. Den Teil davor zwischen den beiden finde ich aber ziemlich cool. Und da muss ich auch sagen, mag ich beide Rollen, also sowohl Miles Teller als Anya Taylor-Joy, machen das irgendwie total sweet, finde ich. So. Genau, das ist der Film. Auf IMDb hat der 6,7, was okay ist, Letterboxd, wenn ich das richtig rausgeguckt habe, 2,9, Metacritic 57 und bei Rotten Tomatoes 63% und 76%. Da bin ich mir immer unsicher, ob ich das Richtige rausgesucht habe.
Na, haben wir auch geschafft. Rotten Tomatoes, aber. Okay.
Ja. Ist auf jeden Fall für mich ein ganz guter Popcorn-Film, würde ich es mal so nennen. Ne? Also,
aber nicht besonders nachhaltig offensichtlich.
Nee, wahrscheinlich eher ist es mir jetzt, blöd gesagt, ist mir im Gedächtnis geblieben, weil ich einfach gerade nicht viel zum Gucken komme. Und den habe ich mal komplett durchgeguckt. Es war aber nicht so, dass wir schlecht unterhalten waren. Das würde ich jetzt nicht sagen. Und man merkt ja so ein bisschen, die erste Hälfte vom Film haben wir relativ aufmerksam geguckt und dann irgendwann wurde auch ziemlich viel drüber geredet, was passiert da und wie man das findet, was ja oft eher nicht so ein gutes Zeichen ist.
Okay.
Ja. Was ich übrigens noch krass fand, PG-13 heißt ja für 13, ab 13 in Begleitung von Eltern, ne? Mhm. Das finde ich ziemlich krass, ehrlich gesagt. Weil
Dafür ist also er zu blutig. 13-Jähriger
kann davon auf jeden Fall ordentliche Albträume haben, behaupte ich jetzt mal.
Okay.
Ja.
Naja.
Ihr habt den aber nicht gesehen?
Nee.
Nee, hat mich auch nicht sonderlich interessiert, auch wenn ich natürlich beide mag, die ja die Hauptrollen übernehmen, aber irgendwie, das sah für mich, ich wusste auch nicht von diesem, von dieser Fantasy-Komponente, sondern das sah für mich wieder nach so einem Agenten von wegen irgendwelche Aufträge und du weißt nicht, wem du trauen kannst. Auch so, keine Ahnung, kommt ja alle zwei Monate irgendwie im Streaming-Service ein Film mit so einer Bourne-Prämisse irgendwie raus, aber...
Ja, das hätte ich auch tatsächlich geiler gefunden.
Okay.
Also, ich fand einmal, dass es gut gemacht aussah. Ich meine, dass der Film nie im Kino war, also es ist ja direkt ins Streaming gegangen.
Ja.
Aber ich finde, der sah schon auf jeden Fall richtig amtlich aus. Also das spielt ja auch schon eine Rolle. Es sah auch relativ teuer aus, muss ich sagen. Und tatsächlich, das habe ich vergessen rauszusuchen, wie viel der eingespielt hat. Vielleicht kann das ja mal einer nebenbei machen. Und wie viel er gekostet hat, das würde mich sogar interessieren.
Vielleicht für den Lieder was zu.
Sekunde.
Ich glaube, ich kann nicht in der Zeit korrigieren, weil ich glaube, es heißt Gorge, oder?
Ja.
Oh. Stimmt, das haben sie nicht einmal gesagt. Ja. Fällt mir gerade auf.
Es ist nicht der Bassist von den Beatles, um einen Kollegen von dir zu nennen.
Du meinst Paul? Entschuldigung. George war Gitarrist.
Ja, okay, siehst du, da kannst du mich auch mal korrigieren, das ist doch schön.
Ja.
Das habe ich mit Absicht gemacht, damit du zurückkorrigieren kannst.
Fun Facts habe ich tatsächlich nicht so viel gefunden.
70 Millionen hat er gekostet.
70 Millionen, Alter, okay, das ist nicht wenig.
Mhm.
Und wie viel hat er eingespielt? Kann man ja nicht sagen bei Streaming, ne?
Nee, da gibt es keine Einspiel.
Wie viele Abos wurden abgeschlossen?
Naja, ja. So läuft es leider nicht.
Es gibt, der Film springt natürlich oft in der Zeit und es geht ein bisschen um dieses Zusammenspiel auf Distanz von den beiden. Und was ganz süß ist, dann kommt halt irgendwann gar nicht... so spät, relativ früh kommt, glaube ich, dann Weihnachten. Und dann gibt es eine Szene, in der sie erst Schach spielen und dann später bauen sie sich aus so Tellern und Töpfen und sowas ein Schlagzeug auf.
Was?
Warum ist das witzig?
Naja, offensichtlich.
Ja, genau.
Weil Teller
sie
und alle Teller, Joy spielen Schach und Schlagzeug, ja.
Ja, genau. Und das, dazu habe ich gelesen, dass das wohl vorher im Drehbuch stand und beide Actor darauf gepocht haben, dass die Stellen gestrichen werden, weil es zu plakativ ist.
Ja,
aber der Scott Derrickson hat darauf bestanden, dass es drin bleibt.
Okay.
Wow. Fand ich aber ganz witzig und ist tatsächlich auch aufgefallen, als wir es geguckt haben, dass ein bisschen albern ist, aber vielleicht ja auch ganz nett. Also dieses Whiplash-Ding auf jeden Fall. Und dann meinte Timo so, ey, die haben doch auch gerade Schach gespielt. Da war sie ja eigentlich auch ziemlich gut drin. Das fand ich ganz lustig.
Jetzt haben wir eine relativ primitive Hörerschaft. Wird dann gebumst?
Mhm. Ja, aber nicht, also man kriegt nicht viel davon mit.
Okay.
Enttäuschung
aber
bei Guess.
Ich sag mal, also.
So geil.
Was?
Große Enttäuschung bei Guess.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob das positiv oder negativ auf den, ob man den Film jetzt gucken will, sich auswirkt. Ja.
Die sind ja beide sehr nett anzugucken, sag ich mal so.
Also ja, auf jeden Fall alles so eigene Typen und so und coole Typen, aber die beiden so zusammen finde ich, weiß nicht, finde ich irgendwie so ein bisschen mismatchig hat das, oder? Miles Teller und Anya Taylor-Joy?
Also ich finde...
Also ich habe es jetzt nicht gesehen, den Film, aber ich kann mir irgendwie die beiden nicht als Paar vorstellen jetzt als Beispiel. Wenn's jetzt
ich finde, so die haben, geht. das finde ich hat gepasst,
okay.
Witzigerweise. Ja. Was ich übrigens auch interessant fand, dass es sozusagen dieses ganze Unterfangen, diese ganze Operation, nenne ich es mal, die schon seit den irgendwas Zweiter Weltkrieg mäßig läuft oder noch davor, ist sozusagen schon immer ein Gemeinschaftsprojekt der West- und der Oststaaten. Was jetzt ja wieder ganz gut denkbar ist, aber bis vor einer gewissen Zeit eher undenkbar war.
Mhm.
Und irgendwie haben die das geschafft, über Jahrzehnte das sozusagen geheim zu halten.
Okay, also ist der auch irgendwo politisch?
Nein, überhaupt
okay,
nicht.
Ist nur so ein bisschen sinnbildlich.
Ja, ja.
Okay.
Alright.
Ja.
Dann raten wir die Punkte.
Korrekt.
Ja, Guess muss anfangen.
Ich muss anfangen. Ich bin ein bisschen am Schwanken, aber ich sag eine 6,5.
Ich glaube 7. Hast du da hingeschwankt?
Guess? Nee, ich habe nach unten geschwankt.
Oh.
Guess hat getroffen.
Oh.
6,5.
Schön.
Sehr schön.
Ich sag mal, hätten sie sozusagen die erste Hälfte vom Film irgendwie gut weitergeführt, hätte er vielleicht sogar eine 7,5 irgendwie bekommen. Mhm. Aber wie gesagt, flacht das irgendwie dann ein bisschen ab, finde ich. Und es wäre vielleicht cool gewesen, wenn ich Stranger Things nicht gesehen hätte. Mhm. Aber ich fand, man hat sehr deutlich gesehen, dass die sich auf jeden Fall diesen Film, diese Serie angeguckt haben.
Dann habe ich ja bessere Karten. Ich kenne die Serie nicht.
Stimmt, ja.
Ja, das kann sein.
Okay.
Aber hattest du jetzt auch nicht auf deiner Watchlist ganz oben offensichtlich, also.
Nee.
Was ich auch ganz interessant fand, ist, weil wir loben ja Apple TV immer so für die Auswahl und dass sie ja selektiv eigentlich eine gute Qualität haben an Serien und Filmen. Mhm. Ich habe neulich mal einen Artikel gelesen, dass der Streamingdienst von Apple TV tatsächlich die einzige Abteilung ist, die Minus macht bei denen.
Okay.
Wirklich?
Also die schreibt rote Zahlen, ja, weil die Abo-Zahlen halt bei Weitem nicht irgendwie das, was sie ausgeben an Filmen und Projekten und so, wieder reinholt. Das ist für die ein reines Prestigeprojekt tatsächlich, Apple TV.
Aber das finde ich absurd. Alle Sachen, die ich auf meiner Liste hatte, die ich heute vorstelle, sind von Apple TV. Also ich finde, ich habe letztens tatsächlich gesagt, abgesehen von Disney auf Star Wars auf Disney, wäre das der allerletzte Streaming-Dienst, die ich gerade, wo ich das Abonnement beenden würde.
Ja, ja, wir springen da auch immer in die Bresche und sagen, dass die halt nicht so viel rausbringen, aber dafür das, was da läuft, Severance und Co. auf jeden Fall schon Qualität.
Ja, Ted Lasso, Shrinking, Platonic, selbst dieses Slow Horses mit Gary Oldman fand ich geil. Den Tetris-Film fand ich damals gut. Also es ist echt...
Ja, ist gutes Zeug.
Ich gucke da auf jeden Fall zuerst. Und tatsächlich, der andere Film, den ich kurz überlegt hatte, war der mit Scarlett Johansson. Den hatte ich mit Toni geguckt. Dieser To the Moon oder so heißt er. Mhm. Auch total cool.
Ja, den wollte ich noch sehen. Alright. Aber jetzt, wo ich eure beiden Projekte kenne, kann ich sagen... haben wir eine bunte Mische heute, weil ich habe auch etwas aus einer ganz anderen, obwohl so ein paar Parallelen zu deiner Rezension gerade habe ich auch, weil es ist eine epische Liebesgeschichte, die ich hier mitbringe. Und du hast ja deine Freundin vorhin erwähnt, oder beziehungsweise mittlerweile ja deine Ehefrau, Toni.
Korrekt.
Die ich ja tatsächlich noch länger kenne als dich, muss man ja an der Stelle erwähnen. Und Toni hat ja polnische Wurzeln, insofern dachte ich, bring mal einen Film aus Polen mit.
Falls auch so random.
Ja, und deswegen habe ich mir jetzt eine epische Liebesgeschichte angeguckt, die aber durchaus der eine oder andere mal gehört haben könnte, denn der Film heißt Cold War, der Breitengrad der Liebe, mit Untertitel in Deutsch, von Regisseur und Drehbuchautor Pavel Pawlikowski. Der hat Ida inszeniert und Ida hat damals den Auslands-Oscar bekommen. Und auch dieser Film hier, den ich vorstelle, hat 3 Nominierungen gekriegt, nämlich als internationaler Film war er im Rennen. Der Regisseur war nominiert und die Kamera war nominiert. Kamera übrigens ebenfalls ein polnischer Landsmann, Lukas Żal, der Kameramann von I'm Thinking of Anythings und The Zone of Interest. Also mal wirklich zwei große Referenzen zu nennen. Und meine Frage wäre natürlich an dich, Chris. Hast du schon mal was von dem Film gehört?
Überhaupt nicht, nee.
Cold War sagt dir gar nichts.
Nein, also... Cold War an sich sagt mir was.
Ja, ja, aber nicht
aber
der
den Film.
Film
nicht.
Okay. Also ist ein bisschen, naja, es ist schon ein bisschen kitschiges Poster, weil du siehst da auf jeden Fall ein Pärchen, was sich umarmt in Schwarz-Weiß und so. Sieht alles ein bisschen schmalzig aus, deswegen wusste ich nicht so richtig, was mich hier erwartet. Aber es ist eher ein ernster Hintergrund, der sich hier durchzieht. Und der Titel des Films ist schon Programm, weil es geht natürlich ein bisschen auch um historische Begebenheiten. Weil im Zentrum steht hier der Komponist und Dirigent Viktor. Der nämlich in Polen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also wir sind zu Ende der 40er, mit so einer Truppe um ihn rum und sehr vielen weiblichen Tanz- und Gesangstalenten so eine Casting-Aktion praktisch in einem abgelegenen Landhaus auf die Beine stellen will. Also tatsächlich so Polen sucht den Superstar. Der sitzt da irgendwie mit so zwei Damen an dem Tisch und dann kommen da irgendwelche Mädchen und müssen da irgendwie singen und tanzen, aber wir sind natürlich Ende der 40er, das heißt, es ist alles schon sehr traditionell, was da vorgetragen wird. Und das sind alles so polnische Balladen und irgendwelche Tanznummern und so. Denn hier geht es tatsächlich um eine traditionelle Volkmusikgruppe, die jetzt zusammengestellt werden soll. Und warte mal, ich schnaufe mal kurz die Nase.
Schön
schnaub, ich hab's verstanden.
Nein, ich fand nur die Ankündigung gut.
So. Und eine der Damen, die hier gecastet wird, weil die fällt unserem Juror Viktor besonders gut auf, die heißt nämlich Zula. Und Zula ist, Victor wird auch dann von seiner Kollegin gefragt, ob er denn den Gesang gut fand oder eher sie, weil er will dann, dass sie nochmal was singt und so, was er vorher wohl nicht gemacht hat. Und deswegen fällt schon auf, dass sie ihm schon so ein bisschen ins Auge gefallen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Zula landet dann in der Folktruppe und Zula und Victor verlieben sich. Und jetzt geht es darum, dass mit Hintergrund des Kalten Krieges will Victor mit ihr nach Frankreich flüchten und will dort halt ein Leben aufbauen. Und die verabreden sich an einem bestimmten Treffpunkt zu der und der Uhrzeit, dass die beiden dann irgendwie durchbrennen und dass da der Zug geht und Victor wartet, aber sie kommt nicht. Und Victor fährt alleine nach Frankreich. Und hier gibt es den ersten von mehreren Zeitsprüngen. Weil wir sind jetzt irgendwie 2-3 Jahre in der Zukunft und wir sehen, dass Victor in Paris gut im Business ist, arbeitet als Pianist in irgendwelchen Bars. Und jetzt sind wir Anfang der 50er und er trifft wieder auf Zula, weil nämlich sie auf Tournee ist mit ihrer Volk- und Tanztruppe und die sich da mittlerweile Namen gemacht hat. Und die treten halt in Europa in verschiedenen Städten auf und als sie in Paris auftritt, treffen sich die beiden. Und beide sind mittlerweile in anderen Beziehungen, deshalb trennen sie sich auch wieder. Aber die Liebe dauert natürlich an zwischen diesen beiden. Und dann geht es noch nach Berlin und Jugoslawien, wo Teile des Films spielen. Und die Wege dieser beiden Liebenden kreuzen sich dann immer wieder. Im Hintergrund oder mit dem Hintergrund natürlich des Kalten Krieges beziehungsweise des Kommunismus, was sich hier durchzieht, weil natürlich die polnische Regierung noch im Schirm hat, dass er ein ehemaliger Flüchtling ist und damals ja irgendwie einen Namen hatte in Polen und da Karriere machen konnte und dann praktisch so das Land verraten hat. Weil es wird dann auch politisch am Anfang, weil nämlich gezeigt wird, dass als diese Volktruppe recht erfolgreich war, wollten die natürlich, dass die auftreten in so einem öffentlichen Haus mit im Hintergrund irgendwie mit großem Stalin-Poster, was dann irgendwie als Flagge runtergehisst wird und so. Und das gefällt nicht allen aus diesem, die da bei dem Orchester das Sagen zu haben, weil einige wollten das eigentlich nicht politisch gestalten, sondern sagen, das sind halt Lieder aus unserer polnischen Geschichte und so. Und das hat mit Politik nichts zu tun, was ihr hier gerade nutzt und so. Insofern gibt es hier noch so ein bisschen politische Message, die hier mit reinspielt. Ja, das erstmal zur Handlung. Was man hier sagen kann, ist, man hat mit Joanna Kulik, so heißt nämlich die Hauptdarstellerin des Films, hat man eine sehr tolle und charismatische Zula gecastet. Das hat mir gut gefallen. Victor definitiv auch ein sehr stattlicher, gut aussehender Typ. Daddy Boy wollte ihn ja in seinem 25. Bond-Film tatsächlich haben, als er den noch inszenieren sollte. Und konnte sich dann nicht durchsetzen gegen die Produktionsfirma. Und als Danny Boyle den nicht gekriegt hat, ist er auch komplett aus dem Projekt ausgestiegen. Hat gesagt, so ja gut, dann will er keinen Bond-Film drehen. Und war dann raus. Also den hatte er sich tatsächlich damals vorgestellt. Und der Film ist in Schwarz-Weiß. Und du hast hier tolle Schwarz-Weiß-Bilder. Also wenn sie irgendwie so einen ganzen Club zu Bill Haley and the Comet, zu Rock Around the Clock irgendwie auf den Kopf stellt und mit fast sämtlichen Männern, die da irgendwie in diesem Club sind, tanzt. Das ist auf jeden Fall großes Kino. Das heißt, der Film kommt tatsächlich mit ein paar sehr beeindruckenden Bildern daher. Und der ist schon ein bisschen episch gestaltet, was die Liebesgeschichte angeht und was so die Story angeht.
Das klang jetzt ein bisschen negativ. Also wenn du sagst, es ist ein bisschen episch gestaltet, ist das...
Nee, das sind tatsächlich die positiven Aspekte des Films. Okay. Mein großes Aber des Films und das große Problem des Films, damit komme ich jetzt um die Ecke, diese große epische Liebe von Zula und Victor, die ist nicht nur recht dysfunktional, also da habe ich schon meine Probleme, weil du merkst am Laufe des Films, dass die beide nicht gut füreinander sind, so. Weißt du, was hier als... komplett natürlich, was du kaufen musst als Zuschauer. Das heißt, du siehst natürlich lieber Liebesgeschichten irgendwie, die gut verlaufen, anstatt irgendwie solche, wo du sagst, so, ja, irgendwie seid ihr nicht cool füreinander. Und das wird auch sehr romantisiert, diese Dysfunktionalität in diesem Film. So, das ist mir schon ein bisschen aufgestoßen. Besonders das Ende ist schon ein bisschen geschmacklos, wenn du mich fragst.
Okay. Kannst du, ohne zu spoilern, anteasen, in welche Richtung das geht, oder...
Ich könnte eine große Referenz nennen, ja, aber das wäre definitiv ein Teaser, weil diese Referenz jeder kennt, ja.
Naja, muss ja nicht.
Ja, es ist halt die Endszene, insofern. Aber das ist die Steigerung von dem, wo ich sowieso schon das Gefühl hatte, okay, ihr seid auf jeden Fall nicht cool füreinander, oder das ist auf jeden Fall alles sehr dysfunktional, was hier abläuft. Und also er schlägt sie in einem Moment so, weißt du. Und gut, ich habe einen Losfilm gerade aktuell gesehen, der letzte aus meiner 10er-Erziehung. Da haben wir auch eine recht dysfunktionale Beziehung. Aber da steht die Liebe nicht im Vordergrund, sondern eher das Boxen. Aber das größte Problem, was ich mit dem Film hatte, ist tatsächlich, dass die Beziehung zwischen diesen beiden eher behauptet wirkt als real.
Oh.
Weil die Chemie zwischen diesen beiden Hauptfiguren, die nimmst du irgendwie nicht ab. Also sie ist viel älter, als sie aussieht, weil sie spielt im Film natürlich eine viel jüngere Person als er, ist aber zu dem Dreh schon irgendwie über 30 gewesen, soll aber im Film schon, glaube ich, irgendwie 18 oder so sein. Mhm. Als sie sich kennengelernt haben, sogar 16. Geht aber klar. Also so, du, diesen Altersgap glaubst du schon, aber es ist trotzdem was anderes. Es ist die Chemie zwischen diesen beiden SchauspielerInnen, die man halt nicht abkauft, weil ich bin der Meinung, das ist off, die passen irgendwie nicht zusammen.
Ja, shit.
Und das ist natürlich ein kleiner Genickbruch des Films, weil ansonsten ist der natürlich, kommt er mit guten Bildern daher. Es gibt ein paar historische Begebenheiten, die interessant sind. Es ist nicht zu schmalzig. Und es gibt diesen Zeitkolorit halt, weil er hängt in diesen Jazzclubs rum, weißt du, der 50er Jahre in Paris und so ein bisschen die La Bohème wird hier beleuchtet und sie ist in Polen in diesem traditionellen Tanzding. Und ich glaube, ein bisschen geschaut zu haben, wie man sie gecastet hat, weil selbst in diesem großen Orchester, wo sie halt so rumwirbelt und im Kreis tanzt mit diesen traditionellen Kleidern und so und ihren Kolleginnen, fällt sie halt voll auf, so, weißt du? Sie sticht halt voll hervor in dieser Masse an Mädchen.
Okay.
Und ich glaube, es liegt daran, dass die wenig Mädchen gecastet haben, die blond sind. Weil ich glaube, der größte andere Teil ist halt dunkelhaarig. Und dadurch fällt natürlich diese Blondine extrem auf, die da im Zentrum steht.
Okay.
Das hat ein bisschen, glaube ich, damit zu tun, aber sie ist trotzdem sehr charismatisch in dem, was sie macht. Und sie hat da, glaube ich, auch in Ida besetzt damals und hatte, glaube ich, auch ein paar Schauspielerinnen-Nominierungen eingeheimst auf verschiedenen Festivals. Also sie fand ich toll. Er ist auch talentiert, definitiv. Aber die beiden zusammen in der Kombination, den nimmst du leider das große Paar nicht so ab, auch wenn der Film an sich irgendwie gut ist. Ja?
Ärgerlich.
Ja, ist ein bisschen ärgerlich.
Ich hatte den auch auf dem Schirm. Irgendwann wollte ich den auch mal gucken.
Wolltest du den auch gucken? Mhm. Wahrscheinlich auch von den Nominierungen gehört und so. War Riesenerfolg.
Ist der irgendwo im Streaming?
Weiß ich nicht.
Ah ne, Prime Video, ja.
Ach ja, stimmt. Auf Prime. Ja, Riesenerfolg gewesen in Polen. Da war er mega erfolgreich, hat ein Budget von 4,3 Millionen gehabt. Insgesamt hat er 20,5 Millionen eingespielt. Klingt jetzt nicht wie die Welt, aber in Polen war das ein krasser Hit im Kino. Geht auch nicht lang, also nicht mal anderthalb Stunden, 89 Minuten geht er.
Oh.
Cold War. Ist jetzt nicht so, wenn jetzt so die Story hörst und Kalter Krieg und so, denkst du wahrscheinlich, hast wieder so einen 2,5-Stunden-Film.
Ja.
In welcher Sprache war denn der Film, wenn ich fragen darf?
Polnisch.
Und hast du auf Polnisch mit Untertiteln geguckt?
Genau, habe ich auf Polnisch mit Untertiteln geguckt. So habe ich mir den Film dann standesgemäß angesehen. Es wird natürlich auch ein bisschen Französisch geredet, wenn er sich in Paris aufhält. Hat natürlich da. Also es geht natürlich auch um dieses soziale Gefälle zwischen ihm und ihr. Weil sie ist ja so das Mädchen vom Land, weißt du, in Polen und hat natürlich keinen kulturellen Background. Und er ist natürlich als dieser Dirigent und Komponist ist er natürlich schon durch ganz Europa lang gekommen, spricht Französisch, kennt die Sprache, hat natürlich einen ganz anderen Background, ist so ein bisschen in dieser Kulturszene mit drin. Auch da geht es darum, dass sie so ein bisschen zu primitiv für ihn ist, weißt du, so vom Typ her. Und insofern wird auch zum Teil ein bisschen Französisch geredet. Ja, das ist Cold War, der Breitengrad der Liebe. Ist ein Licht und Schatten, aber tolle Bilder, tolle Kamera, gutes Hauptdarstellerpärchen, aber leider halt auch ein bisschen Mankos, was die Besetzung angeht und Co. Habt ihr noch Fragen? Ansonsten würde ich zu den Punkten übergleiten.
Ich habe keine Fragen.
Lee?
Nein.
Keine Fragen. Dann leite ich zu den Punkten über. Wie gesagt, IMDb 7,5. Er hat einen exquisiten Metascore von 90.
Oh.
Und auch Letterboxd ist mit einer glatten 4,0 schon eher im oberen Bereich unterwegs.
Crazy.
Ja, nicht so leicht. Jetzt seid ihr dran.
Ich muss anfangen. Ich sage 7.
Ich wollte 7,5 sagen.
Wolltest oder sagst 7,5?
Nee, sage ich. Also sage ich dementsprechend auch.
Nee, also tatsächlich, dass die Chemie zwischen diesen beiden Hauptfiguren, den ich ja den ganzen Film überfolge, dann doch nicht gekauft wurde von mir, hat das für mehr Abstriche gesorgt und der ist bei mir bei einer 6 gelandet.
Oh fuck.
Glatte 6 für Cold War. Das,
eine glatte 6.
Ja. Nee, 6 Punkte von 10. Das sorgt leider für mehr Abstriche.
Aber krass, dann 90 bei Metascore finde ich schon.
Ja, ja.
Wahrscheinlich schon mal.
Muss ich ein bisschen
40 Punkte für Schwarz-Weiß.
Ja, irgendwie weiß ich nicht. Also klar, ist der toll gemacht, so, aber fühlt es halt nicht mit.
Kann ich total nachvollziehen, dass es kacke ist.
Alright. Ja, Einen haben wir noch.
Einen haben wir noch. Von wem stammt der?
Der stammt von Dennis dem Dritten. Der hat uns ja das Double beschert, nämlich 2 Monate hintereinander einen Film mit Michael Caine, weil wir hatten ja hier den letzten mit Laurence Olivier.
Mhm. Sleuth.
Genau, Sleuth war nämlich von ihm und der zweite diesen Monat. Der Mann, der König sein wollte, The Man Who Would Be King. Und vom großen John Huston, auf jeden Fall auch ein Regisseur, den man kennt.
Oh ja.
Und ja, der zweite Film, den sich Chris gepickt hat und wir raten wieder vorab.
Mhm.
Soll ich mal, wer liegt vorne?
Ich fange mal an, ich habe noch gar nicht angefangen.
Vorne liegt Guess.
Ach so, funktioniert das, Entschuldigung.
Naja, es hat, ja. Genau, es hat so, der, der vorne liegt, kann halt anfangen, so als leichter Nachteil.
Ich bin letzter wahrscheinlich, oder?
Mhm.
Wahrscheinlich.
Klasse.
Okay, ich sag mal ein bisschen edgy, eine 6.
Mhm.
Und, okay, das war nicht convincing für mich. Chris, 7,5. Ja.
Witzig, habe ich auch schon wieder.
Da ist eine Katze durchs Bild gelaufen.
Ja.
Entschuldigung.
Loki ist in der Haus.
Loki ist in der Haus. Ich habe mir für Chris auch 7,5 notiert.
Mhm.
Und für Guess 8.
Okay.
Wow. Okay.
Schauen wir mal. Jetzt
bin ich, so wie er grinst, war das alles schon wieder total falsch, was wir hier machen.
Ja, der Letzte hat uns, kann den einen oder anderen Punkteratter auch mal gerne ins Ausschießen. Das hatten wir hier schon ein paar
Mal. Also, ich sag beide eine 7.
Okay.
aber völlig verwirrt, sage ich das.
Eine verwirrte 7.
Ja.
Gehe ich recht in der Annahme, dass das eine Erstsichtung für uns alle drei war?
Korrekt.
Mhm.
Cool. Aber Chris hat ja schon gesagt, dass er von ihm auch nichts gehört hat, sondern hast dir den Trailer angeguckt. Ich finde das gar nicht mehr schlecht mit dem Indiana Jones Anstrich. So, wenn man so den Trailer zusammengeschnitten sieht, wahrscheinlich hat man so ein bisschen Vibes daran, so durch die, durch die Statisten und so und durch das Setting.
Das Setting und die Bilder, klar.
Ja, ja. Du hast von dem Film aber bestimmt schon gehört, oder?
Ich wusste, dass es den gibt, ja. Und hätte den bestimmt auch früher oder später gesehen.
Denke auch, ja. Ich hatte den auch immer wieder mal gehört, aber bis jetzt nicht gesichtet. Alter, und was für ein Trio, mit dem der Vorspann da startet. Also da stehen einfach mal Michael Caine, Sean Connery und Christopher Plummer, wo ich schon dachte, okay,
ja.
Das ist schon mal eine Besetzung, die kann sich sehen lassen. Ja.
Und ja, John Huston eben, ne? Also der hat ja schon immer über die Filmgeschichte mal so mit so großen Paaren, mal mindestens, kam der daher.
Hm.
Und bei dem Film war das ja auch so, dass der schon sehr früh versucht hat, das zu verfilmen. Also da gab es immer wieder mal einen Plan. Ganz ursprünglich sollten es Clark Gable und Humphrey Bogart sein.
Hm.
Und in den 50ern, dann ist Bogart eben gestorben, bevor das umgesetzt werden konnte. Und dann
Lancaster Douglas.
Genau, dann Burt Lancaster und Kirk Douglas.
Ja.
Und später dann Richard Burton und Peter O'Toole.
Ja, genau.
Und als er dann bei Robert Redford und Paul Newman angekommen war, hat Newman wiederum Connery und Michael Caine vorgeschlagen.
Mhm.
Also, ja.
Die sind es dann letztendlich geworden.
War ein Trip.
Ja, das sind die beiden Hauptfiguren, die uns durch den Film begleiten. Und Christopher Plummer ist so ein bisschen für die Klammer zuständig. Christopher Plummer sozusagen. Ja, sorry.
Fand ich richtig gut.
Christopher Plummer.
Ja, weil er spielt einen Herrn, von dem man durchaus mal in der Literaturgeschichte gehört haben könnte.
Ja.
Denn Rudyard Kipling ist ja auch der Autor vom Dschungelbuch.
Mhm.
Und Christopher Plummer spielt ihn praktisch in diesem Film. Und es gibt ja praktisch eine Metaebene,
was ja, diese Herren angeht. Es basiert ja auf einer Kurzgeschichte von ihm.
Richtig.
Und wir, soll ich erzählen, was hier geht?
Ja, machen
wir. Wir starten im Jahr 1885 und da ist eben Christopher Plummer als Kipling in seiner Funktion Zeitungskorrespondent für, wie hieß das Ding, North Star, ne?
Mhm.
Seine Zeitung.
North Star.
Mhm. Und zu Beginn des Films wird er von einem Mann aufgesucht, der ziemlich runtergekommen aussieht. Und nach kurzer Verwirrung ist klar, Mensch, das ist Peachy. Peachy Carnahan, der nämlich 3 Jahre davor schon mal bei ihm auf der Matte stand und damals eben noch ein bisschen anders aussehend.
Hat sich offensichtlich was getan.
Ja. Und der erzählt ihm jetzt, wie es dazu gekommen ist, dass er so anders aussieht und was sich eben in den letzten 3 Jahren so zugetragen hat. Und dann springen wir in der Handlung eben zurück und sehen den Anfang dieser Beziehung, wie eben Peachy und Daniel, genannt Danny Dravid, die beiden stehen eines Tages bei Rudyard auf dem Plan, weil die einen Vertrag abschließen möchten. Die beiden wollen nämlich losziehen. Also er soll das einfach bezeugen, dass die sich jetzt vorgenommen haben, das Land zu verlassen, weil wie nach eigenen Angaben ist Indien zu klein für Leute wie sie. Ich auch denke, Leute, really? Indien ist zu klein? Ey, der Kater tritt gerade gegen deinen Laptop. Ich hoffe, das passt alles.
Ja, ja, du siehst auch ein bisschen aus wie ein Bond-Bösewicht gerade, wie du da sitzt und den Kater streichelst.
Ja, stimmt, weil du musst ein bisschen ins Bild drehen. So.
Ja, ja. So, da ist er, der Blofeld, der Schweiz.
Es wird wirklich Zeit, dass wir das mit Video machen. So. Und der Plan von Danny und Peachy ist, eben Indien zu verlassen und nach Kafiristan, das ist ein Teil vom heutigen Afghanistan, weil die eben gehört haben, dass, weil wir jetzt eben 1882 sind, weil wir 3 Jahre zuvor zurückgesprungen sind und das ist natürlich irgendwie Zeit der britischen Kolonien und der Herrschaft derer und der Bereich in Kafiristan ist davon noch ziemlich unberührt und deswegen erhoffen sich die beiden da in diesen Himalaya-Stämmen, können sie sich ausbreiten und da Leute ausbeuten. Weil ist schon der Plan, wir schnappen uns ein paar Knarren und dann übernehmen wir da den nächstbesten Stamm und fangen so an zu erobern. Das ist mal lose der Plan und jetzt sehen wir, wie sie da losziehen und da hinkommen. Und der Trip ist relativ hart, weil die da halt durch krasses Wetter müssen und Schnee und Sturm und alles. Ja, und irgendwann stoßen sie da auf eine Menge Tote und dann gibt es aber einen so einen Überlebenden und wie auch immer, sie sammeln eine größere Truppe an, allen voran haben sie da einen, der ihnen alles übersetzt, Billy Fish.
Bester Name.
Ja, super Typ.
Und der ist fortan halt immer an ihrer Seite, weil der als Dolmetscher fungiert. Und so sammeln sie eben ein paar Leute um sich rum und dann gibt es einen entscheidenden Moment, weil bei einer Übernahme von einem feindlichen Stamm wird Danny von einem Pfeil getroffen und stirbt nicht. Beziehungsweise der Pfeil penetriert ihn noch nicht mal, sondern der ist halt in den Klamotten stecken geblieben, beziehungsweise
in seinem Gurt,
in diesem Lederriemen darunter. Und weil er jetzt aber von diesem Pfeil nicht verwundet wurde,
weiterkämpft, ja, genau,
halten ihn alle für Sikandar. Und das ist der lang ersehnte oder erwartete göttliche Sohn von Alexander dem Großen. Und so steigt Danny halt mal kurz zum Gott auf. Und natürlich macht das was mit ihm. Und darum geht es dann im weiteren Verlauf, wie die sich dann eben jetzt in Kafiristan breit machen. Und einer von den beiden jetzt plötzlich Gott ist.
Mhm. Ja, ja, die halten ja alle für den Heilsbringer.
Ja, ja, und eben diesen Erwartungen gerecht zu werden, ist als Sterblicher natürlich nicht ganz so ohne. Und es steigt ihm dann auch ein bisschen zu Kopf.
Also ja, das stimmt,
ist
ja
natürlich auch ein Thema, das was Macht und Korruption und so weiter, wie eng das beieinander hängt. Ja.
Schon eine ziemlich coole Rolle von Sean Connery.
Ja, und das sehen wir über 2 Stunden, 9 Minuten. Ne?
Mhm.
Und ist episch aufgezogen, wie wir schon angeteased haben. Also die Bilder, das wurde halt auch in Marokko gedreht, glaube ich. Ne?
Mhm.
Und der kommt schon optisch episch daher. Ich finde, hat so ein bisschen auch Lawrence of Arabia Anleihen,
ja,
wie das alles aufgezogen ist. Und sieht auch toll aus, eben, finde ich.
Klar, ist natürlich auch diese Massenszenen, also jetzt nicht wie bei Gandhi, aber schon in die Richtung.
Mhm.
Weil die Völker natürlich teilweise sehr groß sind, wo die dann irgendwie davor stehen und so. Und es geht ja auch darum, dass die Völker untereinander verfeindet sind und die in den Bach pissen, während die anderen sich waschen und dann wird da der Krieg erklärt und so. Die beiden sind natürlich, werden dann instrumentalisiert und das sorgt natürlich dafür, dass die, dass der Bekanntheitsgrad immer größer wird von dem neuen König.
Ja, und das war jetzt von dir nicht nur so formuliert, sondern also auch die Reaktion von Chris. Das,
literally.
Das ist tatsächlich, nein, es ist auch, also es gibt eben auch schon Teile des Films, die als Comedy angelegt sind.
Ja.
Oder die zumindest lustige Momente sein sollen, und das ist einer davon.
Naja, es ist schon, also ich würde schon sagen, dass sich die leichte Tonalität zieht sich schon in großen Teilen durch den Film. Also auch die Wortgefechte zwischen den beiden.
Auch mit diesen Mönchen, die da plötzlich durchs Bild laufen und sowas.
Naja.
Ja.
Es sind schon ein paar Szenen dabei.
Dann das Frauenbild auch so ein bisschen.
Mhm.
Ja, hat definitiv komödiantische Anleihen.
Ja, aber natürlich gibt es dann auch ein Objekt der Begierde, weil in dem Moment, wo er zum Gott aufgestiegen ist, wollen sie da jemanden heiraten.
Hm. Ja, wie fandet ihr das?
Ich bin mit diesen, es fühlt sich falsch an, das Comedy zu nennen, aber ich bin eben mit diesem Teil der Tonalität nicht so wirklich klargekommen. Ich fand das irgendwie fehlplatziert. Ich finde eben, will so ein Epos sein und sieht dabei auch toll aus, und eigentlich hat er ja fast im Kern auch was Politisches. Aber ich habe das Gefühl, dieses eigentlich Politische, das dient hier nur dem, so einer Abenteuergeschichte, wenn man das so nennen will. Mhm. Also, ihr wart ja vorhin auch bei Indiana Jones und Co. Und es hat ja schon auch eben so ein bisschen was von so einem Abenteuerfilm.
Ja, das passt.
Und dann hat aber gerade auch so Michael Caines Figur ganz viele wirklich, finde ich, schräge Comedy-Momente, die null lustig sind. Mhm. Also eben ja, so dieses Skurrile von, wir greifen jetzt an und dann Moment, da laufen Mönche durchs Bild, wir müssen warten. Das hat ja schon, also im besten Fall so ein bisschen Monty Python Anleihen, aber so, ich fand es in der Summe eher fehl am Platz.
Okay. Also mich hat es halt tatsächlich durch den Film gebracht, weil ich das so durch diese leichte Tonalität und durch die komödiantischen Anleihen fand ich dieses Geplänkel zwischen Sean Connery und Michael Caine großartig so. Also fand ich schon gut. Und wenn das so als ernstes Epos aufgezogen wäre, würde ich den wahrscheinlich, weiß nicht, hätte ich ihn wahrscheinlich eher ein bisschen lame gefunden.
Naja, aber fandest du die Hauptfiguren denn sympathisch dadurch? Weil das war für mich halt noch...
Das sind Opportunisten.
Ja, eben, weil das hat es mir halt nochmal erschwert. Also das Ding, klar, zweifelsohne gucke ich mir gerne Sean Connery und Michael Caine an, aber diese...
High five.
Aber die sind halt keine sympathischen Figuren.
Nee, das sind sie hier in dem Film auf jeden Fall nicht. Aber trotzdem ist nicht interessant genug.
Ich kann ja mal was sagen.
Ja.
Ich habe so ein bisschen, also ich glaube, ich habe den Film Stück weit sogar richtig in den falschen Hals bekommen. Also es ist gerade, ich finde es so lustig, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich den Film am schlechtesten von uns bewertet habe.
Mhm.
Weil, also erstmal muss ich sagen, ist mir gerade bei der Überlegung, warum das so sein könnte, erstmal aufgefallen, ich habe nicht sonderlich viele Filme geguckt in meinem Leben, die älter sind als ich. Ja, also dazu gehören Star Wars, natürlich Ben Hur, keine Ahnung, die Bibel,
eine Handvoll.
Sowas. Ja, und natürlich Bibel? Monty Python.
Die Bibel, der Film.
Ja. Monty Python, ja, also und deswegen hat der, also den Film sozusagen als episch zu bezeichnen, ist mir rückwirkend klar, kam aber für mich nicht so an. Irgendwie, also könnt ihr nachvollziehen, was ich meine? Für mich war das vor allem der Anfang sehr anstrengend, und ich fand es so krass, weil ich wusste, dass da zwei Dudes gerade spielen, die beide zum Sir geschlagen wurden irgendwie, was wirklich krass ist, und dann noch der Plummer dazu, und ich musste am Anfang wirklich ein bisschen kämpfen, um da dran zu bleiben, weil so das Storytelling und so, ich bin wahrscheinlich auch total verdorben durch modernere Filme, aber mir fiel das irgendwie schwer. Und jetzt kommt's. Ich habe mich total schwer getan, aufgrund der Art, wie ich die von heute betrachte. So was, also da ist ja eine ordentliche Brise Rassismus, Sexismus, alles mit drin, was man natürlich damals nicht besser wusste, sage ich mal, ja, oder was damals irgendwie in Ordnung war. Aber ich habe mich ganz schwer damit getan, das auszublenden. So, also ich hatte echt komische Gedankengänge, so, ja, jetzt gehen die da über den Markt und filmen halt alle aus unserer Sicht Absurditäten, so den Schlangenbeschwörer und den Dude, also allein diese Atmo-Bilder, die sie am Anfang hatten. Und mit ein bisschen Glück hat jeder von denen irgendwie, die da gefilmt werden, $5 wahrscheinlich bekommen. Sowas in die Richtung. Also ich hatte so ganz schräge Gedanken dabei. Und das fiel mir tatsächlich schwer, den ganzen Film so richtig abzulegen. So richtig gekriegt hat mich der nicht, außer tatsächlich an den lustigen Stellen, den Bogen zu spannen. So. Also da muss ich dann schmunzeln, als da diese Mönche durchs Bild laufen. Oder ich fand auch zum Beispiel, Sean Connery hat mich zum Beispiel witzigerweise nicht so krass beeindruckt. Ich finde, wer so gespielt hat, als würde ihm die Rolle total leicht fallen, war Michael Caine. Das fand ich, also der war geil. So, ne?
Ah, witzig, den fand ich drüber.
Ja, witz, aber vielleicht ist es auch genau das, was dann sozusagen ich glaube, mir fällt es schwer, den Film in der Epoche, in der er gedreht wurde, auch da zu bewerten. Das, glaube ich, ist mein Hauptproblem. Also ich gucke den halt wie jemand, der 2025 jetzt einen Film guckt, der weiß ich wie alt ist. Und dementsprechend fiel mir das teilweise ein bisschen schwer. Am Ende wollte ich natürlich auch wissen, wie das ausgeht und so, und fand das auch dann interessant. Aber ich habe zum Beispiel nebenbei auch ständig irgendwas gegoogelt, so was ich jetzt bei dem Film, der mich bei Cliffhanger zum Beispiel, hatte ich kein Interesse bei IMDb zu gucken, wer ist. Das habe ich dann später gemacht. Aber diese Geschichte mit der Roxanne, irgendwie, dass es ja, glaube ich, die Frau von Michael Caine ist, oder was, ne? Und sowas habe ich dann alles während des Films.
Shakira Caine, ja.
Habe ich dann während des Films alles rausbekommen, weil ich irgendwie so nebenbei auf Wendy so gegoogelt habe. Ich gebe da mehr mir die Schuld als dem Film, glaube ich.
Dabei dachte ich, dass es voll Meta wäre, wenn du den im Zug siehst, und das spielt ja auch ein Teil des Films im Zug.
Ja, witzigerweise habe ich auch gedacht. Okay. Das fand ich auch lustig, dass sie da am Anfang im Zug sitzen. Das habe ich sogar zu meinem Sitznachbarn gesagt. Es ist witzig, dass ich gerade mir mal angucke, wie in Indien vor weiß ich wie vielen Jahren Zug gefahren wurde. Und jetzt sitzen wir hier im Prager IC, der übrigens viel krasser ist als jede deutsche Bahn. Also wer glaubt, Deutschland ist das Maß aller Dinge, sollte einmal vom deutschen ICE in einen tschechischen Zug umsteigen. Dann ist das gegessen. Aber war natürlich total Meta, aber dementsprechend fiel mir das irgendwie schwer, und ich hatte dabei immer so ein latent schlechtes Gewissen, dass ich so krassen Schauspielern dabei zugucke und irgendwie die ganze Zeit denke, das ist so 5 vor geil, hatte ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl.
Ich war auch krass hin und her gerissen und hab halt auch relativ schnell, also ich würde es nicht unbedingt als rassistisch bezeichnen, glaube ich. Aber es ist ja eigentlich, also hier ist ja schon viel sinnbildlich auch für Kolonialismus.
Ja.
Na, so wie die einfach da einmarschieren und sich ausbreiten, als hätten sie mehr Anspruch auf all das, als irgendwie. Okay. Carter sitzt auf dem Samplepad.
Oh, wow.
Das hat man doch nicht. It's serious. Carter drückt die Samples gerade mit seinem Arsch.
Oh Mann, schön. Alter, Loki. Okay.
Oh, noch get serious, ey. Ja, wenn gerade irgendwelche random Samples gedrückt werden, das ist diesmal nicht von uns.
Ja.
Oh, Mann. Passt aber nicht schlecht.
Ja, und ich hatte, also auch wenn es eine Entwicklung dahingehend gibt und die Figuren auch eine Läuterung erfahren diesbezüglich, war mir das zu wenig, weil ich irgendwie dachte so, oh Mann, es ist eigentlich alles da, ne? So, jetzt, es hätte schon halt auch mit dem eben politischen Kern einfach wirklich eine vollständige Auseinandersetzung geben können. Aber das ist eben, es ist eigentlich nur, leider es dient es eben viel mehr diesem Abenteuer, was hier versucht wird zu erzählen, als halt wirklich eben diesem Sinnbild, was es halt zwangsläufig ist. Und da hatte ich auch meine Schwierigkeiten mit so. Also es war tricky, weil ich schon auch dachte so, oh Mann, Leute, ey, das ist eigentlich voll die Kolonialisten-Story und wir sollen jetzt mit den Kolonialisten aber mitfiebern und die feiern und so. Und
genau das ist es, glaube ich. Genau das ist es bei mir auch.
Habe ich mich auch echt schwer mitgetan, auf jeden Fall. Aber irgendwie, er sieht schon wahnsinnig gut aus bei dem, was er macht, der Film. Und also so ein paar Sachen sind halt einfach schon richtig episch, finde ich.
Ja, und da nochmal für mich eine der epischsten Todesszenen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, auf jeden Fall. Der Song, der da läuft, weißt du, und der dann gesungen wird und was da abgeht, fand ich schon
das Ding mit der Brücke? Oder
ja, mit der Brücke, ja. Okay. Dem Gesang.
Mhm.
Aber, also ich hatte ja schon von vornherein etabliert, die beiden sind absolute Arschlöcher, die hier durch den Film führen. Das sind Opportunisten und das sind auf jeden Fall keine positiven Charaktere. Insofern finde ich Das ist wieder eins dieser Themen. Ich finde den Film nicht rassistisch und frauenfeindlich, sondern die beiden Typen sind es halt im Szenario.
Ja, klar, aber dann, sind das die dann beiden, stimmt die das, begleiten. Dann stimmt das aber, was Lee gesagt hat. Vielleicht ist das auch mein Problem. Durch die komödiantische irgendwie...
Wird's verharmlost, oder
die was? Die Typen sind ja schon, haben ja schon sympathischen Faktor. Und im Prinzip finde ich die ja dann auch irgendwie nett, so, weil ich irgendwie denen dann gerne zugucke und es irgendwie halbwegs unterhaltsam ist. Aber das, was sie machen, ist im Grunde genommen ultra verachtenswert aus meiner Sicht der Dinge. Und dieses, wir gehen jetzt zu den Wilden und nutzen die halt aus. Und die wissen es eh nicht besser. Und also
nee, schon, das ist der Plan. So, das ist halt einfach wirklich Kolonialismus. Und klar folgen wir ihnen als Figuren. Trotzdem macht der Film schon ein paar Sachen, die jetzt nicht zwangsläufig immer nur die POV dieser beiden repräsentiert. Weil eben wie zum Beispiel das Ding, als dieser Markt etabliert wird, was Chris vorhin meinte, dann siehst du eben diese Freakshows unter, also in Anführungsstrichen, oder eben Leute, die dann so Schlangenbeschwörungen machen und so ein Kram. Und es ist aber schon eben so dargestellt wie, guck mal, was die hier für abgedrehte Sachen machen, das kennen wir ja so gar nicht.
Ja, das hat man
also,
in den Bond-Filmen, hatte ich das auch, dass alle sämtliche Klischees da in einer Minute abgehandelt werden.
Ja.
Von Schlangenbeschwörer bis Nagelbett.
Naja, eben, da, ne? Und die eine trinkt genau, da kochendes Wasser ja, und so. Ja. War trotzdem auch so, dass ich dachte, wow, Alter, wie zur Hölle. Aber
siehst du, warst beeindruckt.
Ja, also von der kochenden Wassernummer war ich auf jeden Fall beeindruckt, Alter. Ich meine, wie zur Hölle?
Es ist auch total abgefahren. Ich habe witzigerweise heute von David Blaine eine Doku angefangen zu gucken. Ich bin ja selber so ein bisschen zaubermäßig unterwegs und der Typ ist für mich das Maß aller Dinge und der macht genau das. Der geht jetzt durch die Welt und guckt sich diese Sachen an und witzigerweise waren solche Kunststücke dabei. Aber
ja, aber das war ja irgendwie die 80-jährige Oma, die sich da kochendes Wasser in den Hals schüttet. Ich glaube nicht, dass
die so
David
Blaine
nicht
heutzutage überlegt. Nicht vergessen darf, du gehst heutzutage auf Instagram und nach einer Stunde habe ich 5 so eine Videos gesehen. Damals haben das wahrscheinlich 99% der Leute zum ersten Mal und vielleicht sogar einzigen Mal in den nächsten 10 Jahren gesehen, sowas. Ne? Also das ist schon...
Ja, und hier mache ich mir keine Gedanken über... War da AI im Spiel oder wie haben sie es getrickst?
Nein, natürlich nicht, klar.
Musst du davon ausgehen, dass die Oma das konnte.
Genau, aber deswegen stellt sich mir die ganze Zeit die Frage, aber es ist auch, vielleicht ist das auch zu modern und zu doof, so wurden die zum Beispiel dieser Frau gerecht irgendwie? Weißt du, was ich meine? So, hat die dafür wirklich ernsthaft irgendwie dann Geld bekommen oder war das irgendwie...
Ja, eben, all das ist unwahrscheinlich. Also erst recht, wenn man liest, dass ja schon Michael Caine und Sean Connery mit der Art und Weise, wie ihr Co-Star, dieser, der den Billy Fish gespielt hat, ne, Said Jaffe, die waren ja überhaupt nicht happy, wie er da behandelt wurde und eben hatte offenbar nicht mal einen Stuhl, auf den er sich setzen konnte zwischen den Takes und so. Also wenn es da schon losging auf der Ebene, dann möchte ich nicht wissen, wie irgendwelche Komparsen behandelt wurden. Ja,
ja klar.
Ja, oder ob die überhaupt gefragt wurden. Also, weißt du? Heute, also wahrscheinlich sind die einfach über den Markt gegangen und haben gesagt, ich halte mal kurz hier drauf und dann sind die wieder verschwunden. Aber ja, dementsprechend, ich glaube, dass genau das, was du gesagt hast, obwohl es mir selber nicht aufgefallen ist, ist vielleicht auch die komödiantische Komponente, die mich eben dazu bringt, die beiden Typen, die ich von ihrer Verhaltensweise total verachtenswert finde, eben sympathisch zu finden. Und das hat in meinem Kopf heutzutage zumindest nicht mehr funktioniert. So.
Ja gut, von der Warte kann ich es nachvollziehen. Ich fand die halt zu keiner Sekunde
sympathisch. Ja, siehst du, aber deswegen kollidierte das halt auch bei mir mit dieser Comedy, ne? Weil ich glaube, ich hätte es, wenn das ernsthafter gewesen wäre, dann hätte das auch nicht so diese lächerliche Konnotation bekommen, dass wir hier eigentlich gerade eben so Kolonialismus zugucken und das aber irgendwie uns auf der Seite der Kolonialisten befinden, weißt du, ich meine?
Genau, ja, klar.
Naja, was heißt auf der Seite? Das ist wieder so der Punkt. Ich finde ja, die sympathischen Figuren sind tatsächlich nicht auf der Seite der Kolonialisten oder der Typ, der sich gerade hinstellt und sagt, er wäre der König. Und wie du gerade sagst, dieser Größenwahn macht ihn ja nicht sympathischer oder irgendwie identifizierungsfreudiger, sondern das sind ja mehr die Opfer in diesem Szenario, die Frauen und keine Ahnung und die Typen in diesen Völkern und so weiter, die letztendlich mit denen ich eine Verbindung gefühlt habe, wo ich gesagt habe, ja, die kannst du voll nachvollziehen. Aber die fallen halt gerade irgendwie diesem Blender auf den Leim, so, weißt du, das ist, das war so mein
Aber
Ansatz.
Zum Beispiel auch, ist vielleicht minimaler Spoiler, aber zum Beispiel auch, dass es am Ende nochmal darum geht, es tut mir leid, dass du jetzt meinetwegen in dieser Klemme bist und nee, ach, ich nehme dir nichts übel und so, Freunde fürs Leben, bla bla bla. Das macht die schon sympathisch, finde ich. Also das fällt mir dann schon schwer. Das sind ja dann in dem Moment auch wenn die nichts Heldenhaftes tun, sind das ja die Helden in diesem Film, sozusagen in dieser Szene.
Also die Freundschaft ist für mich da nachvollziehbar in dieser Szene, aber jetzt...
Ja, aber ich bin da schon bei ihm. Ja, der Film gibt sich schon Mühe, die Figuren auch hin und wieder sympathisch zu zeichnen.
Zum Teil schon. Ja.
Also vor allem natürlich Peachy. Ne? Also ich finde, es wird da am gewissen Punkt, trennt sich das ja so ein bisschen, dass Daniel halt so ein bisschen diesem Ding verfällt und Peachy immer wieder auch so, weil zwischen euch auch zu ihm hingeht, so hey, du hast schon auf dem Schirm, ne, das wird es hier spielen und so. Und er dann aber auf der anderen Seite am gewissen Punkt zu ihm kommen, meinte so, hey, hier, so für Appearances, du musst dich schon auch von mir verbeugen, weil das geht sonst nicht.
Ja.
Und dann trennt sich das ja so ein bisschen, ja. Also das heißt traurig, ich habe es zu keinem Zeitpunkt uninteressant gefunden, aber ich habe da schon auch, also so die Gedanken wie Chris, die hatte ich schon auch im Kopf, aber ich fand es dadurch eben auch irgendwo interessant, weil ich halt wirklich wissen wollte, bringen die da irgendwie eine Läuterung rein, die der Erzählweise und der Perspektive vor allem der Erzählung irgendwie gerecht wird, oder ist das halt eben wahnsinnig schlecht gealtert?
Ja, das ist es, also genau, das ist eine gute Wortwahl. Ich glaube, für mich ist das einfach ein schlecht gealterter Film. So. Und das könnte man wahrscheinlich irgendwo bei Monty Python auch sagen, aber da ist es halt so drüber. Und da glaube ich, dass die Typen selber ihrer Zeit so voraus waren, dass das schon immer Satire ist.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Und das Gefühl hatte ich da nicht.
Mhm.
Ich bin mir sozusagen, also vielleicht auch das Problem, ich war mir nicht mal immer sicher, ob die in Anführungsstrichen Bösen oder die Anti-Helden wirklich die beiden sein sollen. Weil zu der Zeit gab es bestimmt genug Leute, die gedacht haben, guck mal, das sind Macher, geile Typen.
Ja, auch so dieses, wir haben entschieden, wir sind zu groß für Indien.
Ja.
Wir müssen irgendwo hin, wo wir uns was nehmen können. Ne? So.
Ja, aber es ist auch wieder so, also du sagst ja selbst, es ist so ein bisschen so dieser Kolonialismus, der auch gezeigt worden ist. Und ich habe hier zwei Briten gesehen, die sich wieder maßlos überschätzen, wie einige andere Briten in der Geschichte, in der Historie. Und weißt du, und die sich da hinstellen und sagen, ich bin König. Und wir sind einfach mal, es gibt ja schon manche Stellen, wo die irgendwie zitieren und wo so Zitate kommen, von wegen, dass sie direkt nach Gott kommen, glaube ich, sagt er an einer Stelle. So, weißt du? Und wo ich denke so, Alter, wie maßlos überschätzen kann man sich eigentlich? Und das kann ja nur bergab gehen, wenn man so einen Ansatz...
Tut's aber nicht, ne? Also weil die haben ja schon, legen ja erst schon auf jeden Fall einen Aufstieg hin und so.
Ja gut, aber ich sag mal so, also auch hier wieder ohne zu spoilern, auch wenn man Michael Caine sieht, der da am Anfang irgendwie reinstolpert, sieht der nicht mehr ganz so schnittig aus wie...
Nee, das stimmt.
Wie in anderen Teilen des Films, also...
Mhm. Ja, also er spricht schon ein paar Themen an, ist halt die Frage, ob er die richtigen bis zum Ende auch durchverhandelt, ne?
Ja, so tief geht er nicht und das habe ich aber auch nicht erwartet, sondern für mich war das halt so ein locker flockiger Abenteuerfilm mit so einer Größenwahngeschichte und drei Hauptdarstellern, die ich großartig finde. Und
ja, ich finde in dem Setting mit dem Anfang bin ich da nicht schnell gelandet,
okay,
da das den als locker flockigen Abenteuerfilm zu betrachten. Also ich finde, so steigt der nicht ein.
Das stimmt. Fand ich auch.
Naja, mag sein. Der Einstieg vielleicht nicht, aber insgesamt.
Und ich finde halt auch gemessen an der Vita von John Huston habe ich auch nichts locker flockiges erwartet.
Nee, aber jetzt so Filme von African Queen fällt mir zum Beispiel ein. Der Film lebt ja auch zum Beispiel von diesem Wortgeplänkel zwischen Hepburn
das
und
stimmt,
Bogart, weißt du? Also das ist ja auch, hat ja auch so ein bisschen komödiantische Anteile, weil die sich ja auch nicht riechen können und so. Und
ja,
hat ja auch so ein bisschen was von Kurt Russell und Goldie Hawn in so einem Film.
Voll,
weißt du?
Ja.
Und insofern, klar, sind das alles keine Komödien, aber...
Nee, aber bei African Queen würde ich dir da voll zustimmen. Der lebt von den
von der Chemie,
von diesen Spitzen auch immer wieder zwischendurch
und so. Ja. Und das habe ich hier zwischen Michael Caine und Sean Connery halt auch oft an vielen Stellen gesehen, aber klar, ist der ist ein bisschen platt.
Aber die sind ja schon klar im gleichen Team.
Ja,
zumindest
gut,
zu Beginn des Films. Ne?
Ja, das schon. Ja.
Ja.
Ja, aber interessant. Vielleicht ist das, also... Wenn man jetzt überlegt, der Film, wann ist der? Von 75, ne?
Ja.
Ja, guck mal, das heißt, der ist wirklich 50 Jahre alt. Vielleicht ist die Kunst auch daran, dass wir jetzt hier sitzen und irgendwie darüber diskutieren, wie das überhaupt gemeint ist. Also das ist ja jetzt auch hat keiner von den anderen vier Filmen geschafft, sag ich mal, die wir heute besprochen haben.
Das stimmt, ja. Das macht den schon auch eben irgendwo interessant. Und ich habe auch gelesen, dass der erst jetzt so in den letzten Jahren auch verstärkt schlechte Bewertungen bekommen hat. So, weil wir sehen ja dann zum Beispiel jetzt am Metascore, der wurde zu seiner Zeit wahnsinnig gut aufgefasst. Also die Leute haben den gefeiert, als der rauskam.
Ja.
Und nochmal kurz zu Shakira Kane. Weil ich habe nachgelesen, weil das war natürlich auffällig, das stand ja auch überall, dass sie eben die Frau von Michael Caine ist. Die haben 73 geheiratet. Hast du gelesen, wie die sich kennengelernt haben?
Ja, ich glaube, ich habe es zwar mitbekommen. Erzähl mal.
Caine hat die in einem Werbespot gesehen, weil die war...
Stimmt.
Die war, kommt aus Guyana, war in ihrem Land auch Miss Guyana 67. Mhm. Und dann, glaube ich, irgendwie Zweite bei Miss World und sowas hat die halt gemacht. Und dann war die irgendwann in einem Werbespot in Brasilien zu sehen. Weil Ridley Scott hat für Brasilien eben irgendwie einen Werbespot gemacht. Oder einen Werbespot gemacht, der in Brasilien lief so rum. Und dort hat Michael Caine sie gesehen und hat dann rausgefunden, wer diese schönste Frau, die er jemals gesehen hat, so hat er das bezeichnet, wer die ist. Und hat dann ihre Nummer ausfindig gemacht. So. Und das hat dazu geführt, dass sie 73 geheiratet haben und dann war die halt bei einem Essen dabei und da hat dann Houston festgestellt, wir haben Roxanne noch gar nicht besetzt. Und so ist sie an den Job gekommen. Mhm. Und stimmt, die sind heute noch verheiratet, ja.
Ja.
Das ist eine Parade-Ehe.
Die schönste Frau der Welt.
Ja, also ich finde, so wie sie hier im Film inszeniert ist, kann man schon nachvollziehen, dass Michael Caine die gut fand.
Ja, hat mich so ein bisschen an die Chemie zwischen David Bowie und Iman natürlich erinnert, die ja auch so komplett verschiedene Typen sind, weißt du? So er und sie. Und ähnliche Kombo.
Apropos David Bowie, der war ja die Lieblingsbesetzung für den Antagonist bei Cliffhanger, ne? Von Rennie Hall.
Stimmt, ja.
Der wollte David Bowie haben.
Stimmt, dann war auch noch eine Brücke.
Schon wieder eine Brücke. Mensch.
Nur Brücken heute.
Ja, ja, überall, ey. Wahnsinn. Bei Cliffhanger, hier spielt eine Brücke auch eine sehr zentrale Rolle.
Stimmt. Das fand ich übrigens, also die Szene fand ich irgendwie auch cool. Also irgendwie episch, aber seien wir mal ehrlich, die haben da so lange rumgehackt, wenn er einfach weitergerannt wäre.
Nee, er ist ja plakativ stehen geblieben. Der hat das ja hingenommen.
Ja, das war ja eine Geste von ihm.
Ja, eben, der hat das ja angenommen.
Ach ja.
Ohne Spoiler jetzt. Ja, gut. The Man Who Would Be King. Für Dennis den Dritten, der auch einen königlichen Namen trägt, weil wir schon mehrere Dennisse hier in der Supporterschaft haben. Unfreiwillig königlicher Name. Grüße dahin. Dann haben wir den auch abgehakt. Und Michael Caine Wochen fertig.
Wer weiß.
Hat auf jeden Fall eine kontroverse Diskussion ausgelöst.
Also der nächste ist auf jeden Fall Flucht aus Absalom, der hat dir ja sehr gefreut, aber wenn ich mich nicht täusche, spielt er Michael Caine nicht mit.
Nee.
Punkte. IMDb 7,7, Metascore 91, hast du schon erwähnt, Letterboxd 3,9.
Ja, das ist alles richtig gut.
Ordentlich, gut. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier diesmal die Speerspitze bin der Punkte.
Würde ich auch so einschätzen.
7,5.
Ah. Knapp vorbei.
7,5, aber ihr wart in der richtigen Region.
Okay, aber dann bin ich ja gar nicht so weit weg. Ich bin bei 7.
7 von dir.
Mhm.
Okay.
So, und jetzt Chris.
Sozusagen durch das Gespräch habe ich gerade überlegt, ob ich nochmal 0,5 draufpacke, weil ich es falsch verstanden habe, aber eigentlich habe ich auf meinem Zettel stehen 5,5.
Dann nehmen wir das so.
Okay. Ja. Aber wir hatten das auch schon, dass wir durch eine gemeinsame Rezension dann den Film auch aus anderen Augen gesehen haben und den ein bisschen aufgewertet haben.
Mhm.
Ja, das hat, also es
gab's hier schon.
Macht ja auch wirklich Spaß, finde ich. Also es ist ja sozusagen das zu erörtern.
Mehrere Perspektiven.
Also kann ja auch in die andere Richtung laufen. So ist ja nicht. Aber vielleicht sozusagen hat es mir geholfen, den Film ein bisschen besser zu verstehen, aber irgendwo lag ich, also Lee, glaube ich, hat ja zumindest ansatzweise die gleichen Gedanken gehabt dazu.
Mhm. Ja, ja. Ja, auf jeden. Also das ist schon auch, ich glaube, da kommt man auch nicht drum rum, obwohl doch, Gess hat es geschafft. Ich hätte gedacht, dass man, wenn man den Film sieht, dass das irgendwie zwangsläufig einem so aufpoppt. Und, ja.
Und das hat er auch noch runtergebracht, das ist doch schön.
Nein, weil du ja wirklich, abgehakt. Du hast selber gesagt, dass dir das nicht so ging, Alter.
Ja, weil ich halt immer, ich sehe den Film nicht, ich sehe die Leute, weißt du, Ich sehe irgendeinen Gangmember, der da das N-Word die ganze Zeit droppt. Deswegen ist für mich nicht der Film rassistisch, sondern dieser Typ, der gerade, den ich gerade sehe, so, weißt du, das ist für mich, das sind für mich zwei Paar Schuhe.
Mhm.
Außer es ist jetzt Birth of the Nation oder so, dann bin ich natürlich nicht dabei. Aber grundsätzlich kann ich schon differenzieren, ob die Figuren halt Arschlöcher sind oder sich wie Arschlöcher verhalten oder ob man sagt, ob's der
die
Film
Rolle
ist ein
Arschloch. Oder das, der Schauspieler. Ja.
Ja. Alright.
Na, das interesting.
War doch eine bunte Episode hier mit dem Roderich.
Das ist jetzt auch nochmal eine richtig knappe Kiste geworden hier.
Ja.
Oh, fuck. Okay, warte mal.
Wir sind gespannt, wie das Punkteraten ausgegangen ist.
Ich bin diesmal nur knapp letzter.
Meinst du, bist du immer noch letzter? Also mit dem letzten?
Das Ding ist eben, also nur jetzt in der letzten Runde hast du, Chris, nur einen halben Miesen gehabt, während Guess halt drei Miese hatte.
Oh. Das könnte nochmal ein bisschen was drehen.
Und
eigentlich fand ich den Film total geil, aber ich musste jetzt mir irgendwie eine Argumentation einfallen lassen, dass ich den total scheiße fand.
Nee, wir sind nicht bei eurem Podcast, wo man auch mal lügen darf.
Ja.
Nee, war alles so. Ehrlich erläutert.
Oh, Alter, was wirklich schönes Ding, ey. Also ein Fotofinish.
Fotofinish, okay, wo sind wir gelandet?
Total. Es gibt nämlich genau genommen einen Stand, zumindest an der Spitze. Ich bin hinten diesmal mit 5 Miesen.
Oh.
Oh.
Und ihr beide habt 4,5.
Oh, das ist wirklich
ein Fotofinish.
Alter.
Mit anderen Worten, Chris, reicht ja ein Unentschieden, um bei uns im Lusthof zu kommen.
Also damit hast du quasi den Sieg und jetzt, was unsere beiden angeht, hast du den Sieg mit einem halben Punkt, Alter. Das
dass ich das noch erleben darf.
Knappe Kiste.
Aber ich bin ja langsam hier konkurrenzfähig, also in dieser Saison. So langsam.
In dieser Saison, sagt er schon. Jetzt hat er einmal gewonnen und jetzt...
Ich habe den letzten Monat in beiden Kategorien gewonnen, möchte ich mal nochmal betonen. Also das ist ja schon eine Premiere, insofern.
Ja, eben.
Kann ja auch eine Alltagsfliege
sein.
Das
ist der Punkt. Es ist eben eine Premiere, nachdem es davor halt... ungelogen, jahrelang nicht passiert ist.
Aber ich starte jetzt mit der ersten regulären Episode wieder mit einem Sieg. Das lässt doch hoffen.
Mit einem Sieg von 0,5 Punkten vorne. Ist auf jeden Fall ein
gutes
In der Statistik geht es klar bergauf.
Springt nur so hoch, wie es muss. Mit Redewendung eingestiegen, mit tollen Redewendung ausgestiegen.
Das kannte ich vor allem noch nicht. Ey, was? Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Das kannst du
na klar,
nicht.
Das ist ein Den deutscher Klassiker.
Du, ich komme aus der Schweiz. Da gibt es keine Pferde. Nee, ja. Aber den kannte ich echt noch
manchmal
nicht.
Manchmal ist es ganz praktisch, dass er die Ausländerkarte ziehen
auf
kann
jeden und sagt, Fall.
Ey, eure deutschen Redewendungen, die sind voll an mir vorbei.
Nee, aber da gibt es schon immer noch so ein paar, wo ich noch nie irgendwie was von gehört habe, aber ja, ein paar habe ich schon aufgeschnappt.
Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt.
Den kenne ich.
Kennst
du? Ja. Okay.
Den kennt er wiederum.
Aber ein gutes Pferd springt nur so hoch.
Ja, Isa hat schon gestern auch ein paar Boomer-Sprüche losgelassen, weil wir haben ja unser Brettspiel da gespielt. Und dann hat sie, was hat sie an einer Stelle gesagt, wo ich gesagt habe, okay, das habe ich lange nicht gehört.
Übrigens, eine schlechte Nachricht, wir sind gar keine Boomer. Habe ich letztens mal gegoogelt.
Generation X.
Ja.
Was? Ja, das ist mir klar.
So sieht's aus. Generation X.
Weiß ich doch.
Gut. Ja, aber das ist
schön, übrigens, ich habe gerade mal gegoogelt, die 20 besten Schweizer Sprichwörter.
Mhm.
Slabe ist kein Sugus.
Das Leben ist kein Zuckerguss? Habe ich das richtig
keine
übersetzt?
Ahnung.
Sukkus, ja.
Sukkus. Gnüg heu düne.
Was?
Das ist schon eine lustige Sprache auf jeden Fall.
Das hatte ich mal nicht verstanden.
Nee, das habe ich nicht verstanden.
Nee, muss Lied selber vorlesen wahrscheinlich.
Aha.
Machen wir noch einen?
Warte.
Richtig lang.
Chaschmer am Ranze hänge.
Aha, Chaschmer am Ranze hänge, ja. Das ist wie Chaschmer Schuhblose oder sowas. Das was? Ist halt, kannst du mir im Arsch lecken.
Okay.
Vor allem Slabisch kein Sukkus. Das klingt mir sogar hessisch
halt.
Oder sowas.
Nee, Sukkus ist eigentlich ein Überbegriff für halt was Süßes. Und deswegen sowas wie es Leben ist kein Zuckerschlecken.
Ah, guck mal, hier den verstehe ich aber. Uff alte Pfanne lernt man koche.
Mhm.
Sprechen Sie Englisch?
Ja. Ist auch schon latent rassistisch, was ich hier mache. So.
Ja.
Nee, die Schweizer sind rassistisch.
Ah,
nicht die Redewendung.
Was zur Hölle? Warum sind die Schweizer denn? Digga, ich war gerade 3 Tage in Wien. Deswegen freut es mich auch, dass Isa jetzt hier war für einen Abend und ich kein schlechtes Gewissen haben muss, dass ich mich in 3 Tagen Wien nicht bei ihr gemeldet habe.
Ja?
Nee, weil ich habe mir dann natürlich schon auch ein bisschen Wien reingezogen und da vor allem die Leute, Alter, und das ist schon krass. Also wenn du dich da so umhörst, brauchst du dich nicht wundern, dass die solche Wahlergebnisse haben.
So schlimm, ja.
Finde ich schon, ja. Also da gibt es schon auf jeden Fall ein paar Leute mit echt schwierigem Mindset. Mhm. Aber trotzdem irgendwie schön dort. Also jetzt eben von solchen Mentalitäten mal abgesehen.
Wie ja, ich habe mich gestern mit ihnen unterhalten.
Die Stadt ist der Knaller.
Dass sie Berlin halt mittlerweile total kalt und unfreundlich findet, so die Leute. Und das nicht mehr so dieses bisschen ranzige Berlinern, wo man halt zurück Berlinert ist von früher, sondern sagt halt, es ist halt einfach nur so ein bisschen latent aggressiv und unfreundlich geworden. So. Das fällt ja halt auf im Vergleich zu Österreich, wo ich gesagt habe, ja gut, aber das Granteln ist doch ja, auch so eben. Eine österreichische Nationalsportart, wo sie gesagt hat, ja, aber das ist immer noch ein bisschen so, das ist halt dieses Granteln, das ist halt so, es ist halt irgendwie immer noch mit Stil und man versteht sich und man ist trotzdem noch höflich
ja,
zueinander.
Ja, das finde ich, das ist nämlich das Ding. Das Granteln ist mir jetzt nämlich auch aufgefallen, weil eben in Kaffeehäusern wirst du halt wirklich, da erlebst du das. Und ja, vor allem eben von den Kellnern.
Ja, ja, das hatten wir
und
auch.
Und das finde ich faszinierend, weil die sind unfreundlich, aber nie unhöflich.
Ja, ja, genau, das ist es. Ja.
Das ist so geil.
Das hatten wir auch. Als Taleb da, also Isas Mann, als der da irgendwie Sahne zu irgendwas bestellt hat. Und dann, okay. Avisens, wir sind der Traditionscafé. Avisens, verstehen's und Sahne, das ist nicht. Nee,
Schlagoberst, bitte.
Ja, irgendwie sowas, ja. Das dachte ich auch so, Alter, wie arrogant kann man eigentlich agieren, aber trotzdem noch irgendwie höflich.
Ja.
Ja.
Ja, geil. Ja, dann bedanken wir uns natürlich jetzt nochmal in aller Ausführlichkeit, nicht nur bei unseren ganzen Supportenden, ihr seid die geilsten. Direkt voll. Dahinter kommt Chris Rodriguez.
Direkt danach.
Direkt danach.
Gerne, gerne. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich musste mal Filme gucken. Das ist doch eine gute Sache gewesen.
Ja, schön, dass du es mal geschafft hast. Und hat uns gefreut, dass du mal hier so wieder Einsatz gezeigt hast und dass du mal wieder, dass deine Stimme mal wieder in unserem Podcast zu hören war.
Ja, voll gut.
Und jetzt müsst ihr in unseren Podcast kommen. Ihr könnt jetzt direkt mal anfangen zu überlegen, wer eine krasse Geschichte erlebt hat und dann denkt ihr euch noch einen Quatsch aus.
Wir überlegen uns was. Mhm. Definitiv. Ja. Lass uns das machen.
Okay.
Finde ich gut. Habe ich Bock drauf.
Ja, sehr geil. Wir. Ja, dann sind wir durch für heute.
Da wäre eigentlich schon auch das Beste, wenn wir auch vor Ort wären. Ne?
Ja, wir kommen nach Berlin. Kein Problem. Wir nehmen in Hamburg und Berlin auf.
Ach so.
Noch besser.
Ja, cool.
Mhm. Wir machen das, also wir machen es nicht remote, weil das ja so ein bisschen, also es geht ja auch viel um Körpersprache und Leute beim Lügen erwischen und so. Mhm. Und wie viel muss er ablesen und so. Das macht schon echt Spaß.
Okay. Keine
die studieren dann deine Körperhaltung Stories. Und so.
Mhm. Ja.
Okay. Wir sind gespannt.
Ja, könnte lustig werden.
Ja, cool. Hört auch unbedingt auch rein und folgt. Und in der Supporterschaft hätten wir auch noch ein paar Plätze frei hier bei Patreon und Steady. Also wenn ihr auch so tolle Auftragsfilme in den Ring werfen wollt, über die wir dann stundenlang reden und Losfilme und Sonderepisoden hören wollt und Tabelleneinsicht habt, wann welcher Film besprochen wird, dann bitte über den Linktree mal rein und Social Media checken und dann bei Patreon Steady gerne mal reingucken, was wir da anbieten.
Ja, genau das.
Cool. Dann sind wir durch und sagen 40. Weil Schweizer, Servus. Hamburger und Serbe.
Ja, genau. Ja.
Und drücken die Outro. Tschüss.
Tschö.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.